Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Streter Binder Streberg. Nur zu eurer Info, dieser Podcast wurde am 27. Juli 2020 aufgenommen. An diesem Tag hieß es, das war gerade die neueste Nachricht, dass der Film Tenet von Christopher Nolan auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist. Heute ist der 28. Juli. Heute heißt es, der Film startet am 27. August 2020. Also, ob ihr diesen Film dann sehen werdet oder nicht, oder ihn nie sehen werdet, das wissen wir alle nicht. Nur zur Info, das war der Stand der Dinge am 27. Juli. Ne? Nicht, dass ihr denkt, wir sind bekloppt. Das sind wir, aber die Zeiten sind noch bekloppter als wir. Was will man machen? Nur zu eurer Info. Und jetzt viel Spaß.
Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Dann steht jetzt noch an Umbrella Academy und The Boys. Beides zweite Staffel.
Das ja, eine auf Netflix. Du geschrieben hast, die zweite Staffel ist online. Und ich denke, wir.
Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, es war nur so ein fieser Teaser.
Ja, ein fieser Teaser.
Ja. Ein fieser Teaser. Ja, ich war auch ganz heiß, enttäuscht. Ja, ja, Entschuldigung.
Du Arsch.
Der Trailer-Boy und Vorschau-Sau.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Erstmal vielleicht kurz gesagt, warum wir das jetzt über Zoom aufnehmen.
Ja.
Denn das Majestic in Waltrop hat Sommerpause und wir können im Moment nicht rein. Und das ist natürlich allen gegönnt. Und wir haben gesagt, wir machen trotzdem einen Podcast, dann halt mal wieder per Zoom und beim nächsten Mal dann in echt. Das Little Nemo ist zu klein, um in diesen Zeiten eng beieinander zu sitzen. Denn, wie wir ja gesehen haben in den letzten Wochen, ist ein enges Beieinandersein noch nicht so richtig. Es ist eher kontraproduktiv, gerade wenn man sich irgendwie trifft und Party machen will und steigen die Zahlen sofort wieder. Aber auf deine Frage zurückzukommen, mir geht's gut. Ich habe ein paar Auftritte gehabt draußen, also nicht vor Autos, sondern
erzähl.
Es war super schön. Ich habe in Castrop-Rauxel gespielt, im Südbad, im Park, also in einem umgebauten Freibad. Das war ganz wunderschön und jetzt kommen noch ein paar andere Open Airs und ich habe festgestellt, dass die Auftritte, die drinnen stattfinden, sollen eher nicht stattfinden, weil die Leute doch noch sehr vorsichtig sind. Ja. Das ist auf der einen Seite natürlich verständlich, auf der anderen Seite natürlich auch schade, weil die Veranstalter natürlich darauf achten, dass alle Abstandsregelungen und alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Trotzdem, ich kann es ein bisschen verstehen, denn ein Kabarett und ein Comedy-Publikum, und ich denke, Thorsten, du kannst das auch bestätigen, ist eben kein Ballermann-Publikum, das jetzt sofort wieder zusammenkommt und Party macht und trinkt und so, weil dann fallen natürlich auch die Hemmungen, wie man gesehen hat, in Frankfurt und auch in Bochum sind die Zahlen ja leider auch hochgegangen, weil sich ein
da
paar
fallen
Leute...
Die Hemmungen. Wenn ich auftrete, da wird gekokst, da wird gebumst. da fallen die Hemmungen einfach. Wenn du mit dem Kabarettprogramm kommst.
Du bist der Caligula der Kleinkunst.
Gary, den Gag gilt es zu toppen heute. Ich glaube nicht, dass auch Thorsten den toppen wird. Du warst in Dresden, Thorsten. Du hast in Dresden gespielt.
Stimmt.
Ja.
Ja, stimmt. Toll. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Thorsten Streter, immer wieder ein Gag.
Das
immer
geht
wieder
ja
ein launig, gern gesehen,
launig los heute.
Immer ein gern gesehener Talkshow-Gast so bei Markus. Herr Streter, Sie haben in Dresden gespielt. Stimmt. Nächste Frage.
Ja,
Das war draußen, oder?
Das war in der Jungen Garde, heißt das, so ein Amphitheater, ohne dass jetzt Amphibien da gewesen wären, was mich immer wundert. Der ganze Name. Du denkst,
man muss einfach nur...
Reptiloide? Ja. Nein. und da waren
hast du schön dein,
1000
hast du
Leute
schön
dein, tatsächlich.
Ja, ja schön.
Willst du es jetzt wissen oder nicht?
Wie war der Sound für dich? Weil das ist immer ein Problem im Moment, finde ich. Auch für die Leute.
Geschlechtsverkehr mit sich selbst. Der Sound war fantastisch. Der Sound war toll. Ich war ganz berührt davon, dass Leute da sind. Weil das gewöhnt man sich ja ab. Und das war halt ganz toll.
Hast du auch dieses Gefühl gehabt, so, es war unheimlich lange, dass du vor richtigen Menschen aufgetreten bist, nicht nur vor Autos.
Ich wollte Beine sehen, das ist immer das, was ich sage, und das war unglaublich.
Ja.
Ach, das war schön, schon gut, ja, muss man sagen. Jetzt mit Sebastian 23 habe ich am Wochenende der Poetry Slam aufgezeichnet mit einem Kamerateam. Da habe ich mal gefeatured wieder, so ein Slam. Und das war, du bist eingefroren. Schön. Entweder bist du eingefroren, Hennes, oder du kannst besonders lange das Gesicht halten. Ich weiß es nicht genau. Beides ist nicht okay.
Ich kann beides.
Das ist wie ein Stephen King, weißt du, das ist Miss Kirsch.
Ja, genau so war das.
Aber bei euch ist es auch so. Also wir kämpfen noch mit der Technik. Okay, wie war denn Back to the Roots für dich, Slam?
Slam war für mich, ich meine, da waren dann so Tische mit, weiß nicht, 20 Personen und das war halt schon, da war ich schon ein bisschen cheesy unterwegs.
Hartkäsig.
Aber okay. Ja. Man ist dem Slam so ein bisschen, ich sympathisiere da immer noch mit, was die jungen Leute machen, ist toll. Aber man selber
ist dem entwachsen.
Hat das Gefühl, man ist dann irgendwie zu höheren Berufen oder so. Eine ganz komische Denke legt man an den Tag. Das tut einem gut. Also was wir jetzt gerade machen, künstlerisch in Anführungsstrichen, ist gar nicht so schlecht für uns, finde ich.
Nee, glaube ich auch.
Alles noch hast mal du dich
inwiefern?
Weil du wieder, ich bin generell so ein bisschen demütig, was den Job angeht, weil ich einfach so dankbar bin, diesen ganzen Hebelmechanismen geregelter Tätigkeit für wenig Geld entkommen zu sein. Und wir machen unsere Karriere, bauen wir quasi nochmal auf. Und das ist heilsam.
Ja, es ist aber auch, hast du manchmal das Gefühl, jetzt gerade während der Pandemie und gerade wenn mir jetzt Auftritte schwierig sind und abgesagt werden oder nicht stattfinden können, dass man sich manchmal denkt oder wünscht, ach Mensch, wäre ich jetzt irgendwie Postbote oder werde ich irgendwie, keine Ahnung, Lastwagenfahrer, wo ich eigentlich einen geregelten und sicheren, trotz so einer Seuche, sicheren Beruf habe?
Nee, habe ich nicht. Also für mich, ich bin froh, dass mein Postbote kommt, aber auch der Paketbote hat viel zu tun. aber tatsächlich, ich vermisse diese, ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich es noch könnte. Ich kann mich so schlecht unterordnen, wenn mir einer was sagen will. Also ich bin froh, dass ich ohne Boss arbeite, sondern mit unserer reizenden Agentin. Und das hier, also entschuldige, ich habe jetzt eine Hose an, aber ich könnte auch keine anhaben. Das ist ja jetzt so keine richtige Arbeit, aber das ist das, was ich mir einen verregneten Montag vorstelle und nicht... Und nicht jetzt irgendwie geregelt arbeiten zu gehen. Das war erbärmlich, aber die Wahrheit.
Ja, man ist doch irgendwie demütig, genau das, was du sagst. Und man ist vor allen Dingen den Leuten unglaublich dankbar, die sich im Moment den Arsch aufreißen und den Spirit haben, Veranstaltungen durchzuziehen und neue Ideen zu haben. Gerade wo die Ideen eigentlich, ich weiß nicht, ob sie von der Politik kommen sollten, aber die Politik hat ja sehr, sehr viel gemacht. Auch verständlich und so weiter, dass bestimmte Sachen nicht stattfinden. Aber wenn man dann hört, dass Herr Laschet damit liebäugelt, den Karneval dann doch stattfinden zu lassen, haben doch einige Kollegen gesagt, okay, dann werde ich jetzt Büttenredner halt, ne? Dann, wenn, ne? Also,
ja, aber
es gibt Leute, die einfach.
Ja, Herr Laschet hat halt populistische Zuckungen. Er versucht, einen Sympathiepunkt dadurch zu machen, Dinge zu sagen. Umgesetzt werden die nicht. Du kannst den. Gut, wir werden sehen, wie es im Februar ist. Ich persönlich halte den Karneval per se für überflüssig, aber das ist meine Privatmeinung. Verordnete Fröhlichkeit mit paramilitärisch uniformierten Leuten ist nie meine Baustelle gewesen. Und dann lieber das Halloween, irgendwo klingeln, randalieren. Ja.
Klingelmännchen. Ja, als jemand, der am Rosenmontag geboren ist, kann ich das absolut unterschreiben, Thorsten, was du sagst. Aber wie gesagt, großer, großer Dank an alle, die gerade den Arsch haben und tolle Ideen haben, wie Horst Hauke Lindemann in Dortmund eine riesige Halle angemietet und dort das Ruhr-Hochdeutsch-Festival stattfinden zu lassen. Ja. Open Airs, sehr, sehr viele. Aber das geht ja nur bis zu einem bestimmten Punkt im Jahr. Ich denke mal, ich prophezeie, dass wir dieses Jahr sehr viele, sehr oft vor Heizpilzen spielen werden.
Wir werden ich bin ja froh, dass es nicht wenn es einen Jahrtausendsommer gibt, wo mir das Wasser im Arsch kocht. Gary, sei du froh, dass du mit dem ganzen Live-Geschäft nichts zu tun hast.
Na, wie ist es dir denn, Gary?
Also mir geht's gut. Für mich hat sich ja ich meine, ich halte mich ja sehr viel zu Hause auf, von daher hat sich da gar nicht so viel geändert. Und aber arbeitstechnisch hätte ich schon Lust, noch mehr zu machen. Ne? Also da ist noch ganz viel Luft nach oben.
Also du meinst auftragsmäßig, jobmäßig?
Ja,
so.
Ja, genau. Also das ist, sagen wir mal so, es ist so eine, das habe ich heute Morgen erst wieder gemerkt, das ist so eine unterschwellige Unruhe, die immer mal wieder mehr oder weniger, so ein Summen, was immer mal Rappel. So hochkommt, wo ich dann wirklich denke, oh ja, es ist wirklich alles gerade super kacke. Aber dann beruhigt sich das wieder so ein bisschen und dann gibt's ja auch immer irgendwie einen Hoffnungsschimmer und so. Und,
das ist mehr so ein Summen, das ist geil. Das ist so ein Bienenschwarm.
Ja, das ist
das Summen seiner Teile.
Ich will damit sagen, ich bin jetzt nicht in so einer totalen Panik, aber so einer und vor allen Dingen, ich bin mir auch total klar, dass das noch locker weit in das nächste Jahr reinreicht. Also ja, da bin ich mir ganz sicher.
Du weißt, du kannst immer auf uns zählen.
Ja.
Ja. Wir rufen dich an, wir machen ein Zoom-Meeting.
Ein Zoom-Meeting.
Das war's dann.
Ein Zoom, das ist dann wieder dieses Summen. Ein Zoom-Meeting. Dann machen wir so.
Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch total interessant, tatsächlich mal, wie du gerade schon sagtest, Hennes, auch mal, dass Kollegen auch mal was Neues ausprobieren und man mal wirklich mal echt Sachen ausprobieren kann, die man vorher vielleicht so nie auf dem Schirm gehabt hat.
Ja, also von daher, wie
das zum Beispiel. Auto. Ja, aber trotzdem, ich meine, es ist
war
ja.
Trotzdem
die Leute okay, sind ja dankbar. Ne? Die Leute sind ja auch dankbar, dass sie mal raus dürfen. Ja. Auch mit ihrem eigenen Isolierzimmer dann, aber das ist ja egal. Ne? Das ist ja, Hauptsache sind draußen.
Das mit den Autokinos, das hat beim zweiten Mal, als wir das gemacht haben, Thorsten, in Dorsten, sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir auch sehr früh angefangen haben. Wir haben die Leute gesehen.
Ja.
Da habe ich gemerkt, okay, es geht, ich kann das machen, aber es ist eine Interimslösung. Es ist nicht irgendwie was
man natürlich dauernd machen will. Es ist, dass wir irgendwann, ist das mal eine bizarre Anekdote, die man sich irgendwann erzählt. Ich war ja mit euch, hier der Ingo Appelt war auf der Bühne und das war so bizarr. Da haben sie er hatte ja gesagt, okay, die können dieses Applaus-App benutzen und für die ersten 5 Sekunden war das in Ordnung, aber als du dann gemerkt hast, dass das immer der gleiche Lachloop ist.
Das dann schon. Gary, das musst du kurz erklären, wer nicht weiß, was
also die Leute, die in den Autos sitzen, die hören den Ton ja offensichtlich durchs Radio, ne? Und dann haben die die Möglichkeit, eine App runterzuladen aufs Handy und dann bei Bedarf auf Jubel zu drücken, auf Applaus, auf Jubel und Gejohle, glaube ich, oder? Drei so Dinge.
Ja,
und das hat man dann und ich glaube, man konnte sich als Künstler entscheiden, will man das oder will man das nicht? Hennes, ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, nee, du willst das nicht.
Ich habe es mir verbeten.
Genau. Und Ingo hat das nicht gemacht und da kam das Lachen dann und es hörte sich erst organisch an, aber wie gesagt, dann so merkwürdig, das war wie aus einem Horrorfilm. Das war schon,
Das hat mich erinnert.
Und das hat ihn auch total aus dem Loop gebracht, so aus dem Rhythmus gebracht. So.
Ja, das hat mich erinnert an, wie heißt es, eine schrecklich nette Familie, Bundy. Da war die deutsche Synchro, da stimmten die Lacher nicht. Da kamen die Lacher immer zu früh. Also die Lacher kamen noch während des Gags. Deswegen konnte ich das gar nicht gucken, weil mich das wahnsinnig gemacht hat. Weil mir schon der Lacher vorweggenommen wird und das war, gesagt, das ist, ich hoffe, dass das diesen Sommer auch das Thema Comedy im Autokino dann auch war und wir neue Ideen haben. Wir müssen uns in Geduld trotzdem üben, denn als Gary vor vielen Jahren sagte, Netflix wird der Tod der Videotheken sein, das hast du gesagt, Gary.
Ja.
Und ich hab darüber gelacht und es ist tatsächlich eingetreten. Jetzt, Roms, jetzt.
Ich habe meinen Imbusschlüssel. Ich habe die ganze Zeit, das ist mein Lieblingsgag, in welchem Fahrzeug bewahren Sie den Imbusschlüssel auf? Das ist, ich habe rumgespielt.
Klang fett. Und jetzt haben wir das Problem mit den Kinos. Es sind extrem viele Filme bis auf Weiteres verlegt worden, auf unbestimmte Zeit.
Ja.
Und das ist ja wirklich der Hammer. Also nicht, dass gesagt wird, pass auf, jetzt Mulan oder Wonder Woman kommen dann im Dezember rauf. Nein, unbestimmte Zeit.
Ja, ist doch klar. Ist doch richtig.
Ja, okay. Wie geht ihr damit um? Was ist da?
Nein, es ist genauso, wenn ich sagen würde, als wenn ich jetzt zu dir komme und sage, wir können Ihnen eine wundervolle Karibik-Rundreise anbieten und anschließend sind Sie 2 Wochen in Miami. Können Sie halt nur jetzt nicht machen. Also was soll ich denn mit dem Film, wenn ich nicht ins Kino gehen kann? Ich will ihn nicht direct to DVD. Ich will ihn dann bitte im Kino sehen. Okay. Christopher Nolan hat ihn auf IMAX-Format ja. wieder gedreht.
Ja, ja, ja.
Ich will
ja.
ihn im Kino sehen.
Ja,
und wenn
absolut. Er
halt so lange dauert, der wird ja nicht schlecht, der Film.
Nee, ist ja kein Zeitgeist
unterworfen. Dann gedulden wir uns eben mal.
Die wenigsten
steht es natürlich auf Kippe, ob wir das noch erleben. Aber ich gönne es den ganzen jungen Menschen. Also ich freue mich auf, ich freue mich jetzt nicht auf Mulan. Der geht mir komplett an der Hupe vorbei. Das ist klar.
Ich glaube, das, was ich von Mulan. Das sieht, also ich glaube, da ist Disney wirklich einen anderen Schritt gegangen als König der Löwen und Beauty and the Beast. Das sieht einigermaßen, da freue ich mich sogar drauf. Bei Tenet, die wenigsten Christopher Nolan-Filme sind schlecht geworden. Eigentlich keiner.
Nee, nicht so richtig.
In den letzten Jahrzehnten. Aber da muss ich euch eins im Vertrauen erzählen. Ich habe, als die Nachricht kam, dass Tenet. Genau, einfach so. Alle anderen schalten jetzt mal aus. Ich habe den ersten Teil von Tenet geträumt. Ich habe sie geschrieben, ja. Und ich musste das unbedingt jemandem schreiben, weil das war ein sehr, sehr verstörender Traum, weil irgendwann mal trat Dieter Hallervorden auf.
Okay, ja, verstehe ich.
Und zwar nicht Palim Palim Hallervorden, sondern der Hallervorden aus das Millionenspiel.
Ah, okay, ja. Der gruselige Hallervorden.
Der gruselige Hallervorden als verdeckter Ermittler. Und dann hörte der Film aber in der Mitte auf und ich wachte auf im Traum. Das heißt, ich träumte weiter, wusste aber, dass es ein Traum war. Also das komplette Inception-Programm.
Das ist ja
also
schon lucides Träumen.
Diese Last kann dir jetzt keiner abnehmen, Hennis. Das tut mir
leid. Ich musste das unbedingt
anrufen müssen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll.
Nein, aber ich musste das unbedingt loswerden. Und das ist auch da ist wieder der Punkt natürlich Unterbewusstsein. Genau das, was du sagst, Thorsten. Wir freuen uns auf diese Filme.
Ja.
Und Kunst, Kultur, Theater, Kino, Kabarett, Comedy, whatever, ist dazu da, dass die Leute sich auf etwas in der Zukunft freuen können.
Ja, natürlich.
Und deswegen ist es so viel wert. Und das muss ich jetzt einfach auch nochmal sagen, aber, ja, von wegen systemrelevant oder
wir
nicht.
Wir warten Gary. Einfach mal
in dem,
auf die
in dem
Zeit.
Genau. In dem Zusammenhang habe ich was Interessantes gehört auch.
Cool.
Dass jetzt teilweise...
Thorsten, lass ihn noch ausreden. Wir kriegen doch wieder Mails. Lass ihn
auf jeden Ruhe, Fall, dass...
Ich habe was Interessantes gehört.
Dass Amerika, dass jetzt viele Filmstudios in Amerika darüber nachdenken, einige Premieren halt in Europa zuerst stattfinden zu lassen, weil wir einfach weiter sind als in Amerika. Ich meine, Amerika versinkt ja sowieso gerade in, ich weiß nicht was. Aber, das könnte, was das auch für weitreichende Folgen haben könnte. Also ich würde mal sagen, man soll mal in Babelsberg mal wieder ein bisschen Platz schaffen, wer weiß.
Wenn wir mal die großen Premieren von 4000 indischen Filmen haben, ich glaube, das wird uns nach vorne bringen in der Region.
Nein, ich meine, klar, die großen Blockbuster nicht, aber trotzdem so kleinere Filme. Nur mal ein kleines Beispiel. King of Staten Island, der neue Film von Judd Apatow, der läuft hier im Kino. Drüben kam er nur als Video on Demand. Nur so als Beispiel. Ja, das ist jetzt kein Film, den man zwingenderweise im Kino gesehen haben muss. Ich habe ihn auch auf Video on Demand gesehen und es war ein toller Film. Und aber da, ich glaube, da wird sich auch was ändern, irgendwie. So überhaupt wie dieses ganze Video on Demand, was ich ja per se gut finde. Ich finde das super.
Ja, wir werden erleben, dass sich die ganze Kinolandschaft und das ganze Download-Zeug nochmal ändert. Also wir haben es jetzt erlebt mit Prime und mit Sky und whatever, Netflix. Aber wir werden es nochmal, unsere Generation wird es nochmal erleben, dass sich nochmal was ändert.
Ja.
Wie war denn der Film, Gary? War er wieder zu lang?
Ja, das sagst du ja immer. Und
ja, es ist halt.
Ja,
einfach.
Nö. John nö. Immer zu lang. Das ist Bill Burr hat mitgespielt, Marissa Tomei hat mitgespielt, Pete Davidson spielt die Hauptrolle. Das Ganze ist so angelehnt an sein Leben, weil er war, sein Vater war Feuerwehrmann, der am 9/11 in den World Trade Centern auch umgekommen ist und das hat ein tiefes Trauma in ihm ausgelöst, also in dem richtigen Pete Davidson. Und er hat damit lange zu knacken gehabt und von daher ist dieser Film ist so ein bisschen auch so was, hat was Therapeutisches. Und Judd Apatow-Filme, die leben ja auch immer von den Nebenfiguren und die sind, Bill Burr ist einfach großartig und Marissa Tomei ist großartig. Also der Film hat mir wirklich Spaß gemacht und er ist ein sehr positiver Film. Ich habe so das Gefühl, das, was uns jetzt gerade so präsentiert wird, die paar Sachen, die so kommen, das ist alles so ein düsterer Scheiß. Und das ist mal so ein schöner Film, der tatsächlich Mulan. Mulan dauert ja noch. Und so inspirierend ist und ja. Das sage ich, wo ich gerade dabei bin, The Last of Us 2 nochmal durchzuspielen. Also von daher.
Nochmal?
Ja,
nochmal.
Klar.
Ja, komm, dann reden wir über Last
nein,
of Us 2.
Nein. Ich möchte ganz gerne zum Ende hin ein Spoiler-Review machen, weil ich auch ein bisschen darauf eingehen möchte, was diesen Leuten, den Kreativen, die dieses Spiel gemacht haben, was denen gerade widerfährt, weil das finde ich absolut scheiße und ich finde, darüber sollten wir halt auch mal reden.
Das können wir machen. Positiv, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr sie schon habt.
Ja,
ich
natürlich.
Ich habe sie schon. Hast du sie auch schon? Thorsten, hast du sie auch schon bekommen? Ja, ja.
Nein.
Ich habe sie hier liegen. Ich habe sie
die
hier
Blu-ray,
liegen.
Die Blu-ray
das erklärt,
zu
warum ich sie nicht bekommen habe.
Ja.
Meine teuflischen Nachbarn von Birnenblatt in der Blu-ray-Edition, in der VHS-Lookalike. Version. Und warum wir das in die Kamera halten, wir haben es schon mal angedeutet, wir hatten das große Vergnügen, Gary zeigt es gerade.
Ach, sind wir auf dem Cover drauf?
Ja. Wir sind hinten auf dem Cover drauf, ja. Tom Hanks und wir, Thorsten. Ja. Wir haben über die gesamte Filmlänge einen Audio-Video-Kommentar zu diesem Meisterwerk von Joe Dante machen dürfen. Und wenn ihr euch diese Blu-ray zulegt, dann könnt ihr den Film nochmal mit uns drei Spackos hören und genießen. Es ist ein...
Das war, wo ich gesagt habe, haltet mal die Fresse, ich will den Film sehen als Audiokommentar.
Das machst du ja bei jedem Audiokommentar, machst du das so. Haltet uns einfach mal ruhig jetzt.
Wo wir Thorsten immer dran erinnern müssen, was wir da gerade machen.
Ja.
Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das hat mich dazu inspiriert zu sagen, das hier ist ein perfekter Film. Den kann man jederzeit immer überall rausholen.
Das ist aber auch ein Lieblingsfilm, ne? Das ist ja, ja.
Naja, das impliziert das ja so ein bisschen. Und deswegen haben wir gefragt halt online, was sind eure perfekten Filme? Jetzt haben viele Leute geschrieben, der Film ist gut, der Film ist gut. Ja, es geht nicht um gute Filme, es geht auch nicht um Lieblingsfilme. Mir geht es wirklich darum, dass es Filme gibt, die von vorne bis hinten komplett durchsehbar perfekt sind. Da gibt es keinen einzigen Makel dran. Und Gary hat dann gerade eben wieder geschrieben, die Vögel oder sowas. Aber mir geht es wirklich um, verstehst du, Perfektione.
Ja, aber das gibt es nicht, Hennes. Weil kein Film, Film kann perfekt sein aus dem einfachen Grund. Wenn er mich auf einer Gefühlsebene nicht erreicht, ist der Film nicht perfekt. Verstehst du? Du musst hier ganz klar trennen. Meinst du handwerklich oder meinst du einfach als Gesamtkunstwerk und wie er bei mir ankommt? Ja, also es gibt Leute, die finden 120 Tage ankommt, von Sodom.
Dann sind auch Chuck Norris-Filme perfekt.
Ja, 120 Tage von Sodom finden viele Leute bestimmt gut. Ich finde den total kacke.
Ich finde die 120 Tage von Sodom, der ist einfach gut aufgebaut.
Ja. Ja, nee, genau. Mir.
Kacke, Mangiade.
Dramaturgisch durch Kacke, Mangiade. Ey. Unten drunter. So hieß der Film auf Italienisch, glaube ich. Kacke, Mangiade. Kacke, Mangiade. Nein, aber als wir diesen Film. Ja.
Oder? Nicht wahr?
Buñuel ist der famose, durchgeknallte Filmfranzose. Und dabei war der Spanier, egal. Aber Gary, jetzt mal dieser Film hier.
Hund.
Ja.
Ja.
Ja. Dieser Film ist perfekt, oder?
Können natürlich, weil er auch unser Lieblingsfilm ist. Aber es gibt bestimmt Leute, vor allen Dingen bei Twitter, da war einer, der hat gesagt, ja, ist ein guter Film, aber perfekt.
Wo man den sofort persönlich angeht. Du Drecksau, der ist perfekt.
Ja,
ja. Hey. Ja, okay, gut.
Ne? Das ist ein ganz toller
Film, der fantastisch, was heißt fantastisch, der ist gar nicht gealtert, quasi Tom Hanks altert.
Aber das ist das, überhaupt nicht das gealtert, ist das. Dieses Nicht-Altern. Das ist für mich ein Indikator, dass ein Film perfekt ist. Dieses Nicht-Altern, das Leben des Brian, perfekt. Nicht gealtert, null.
Nicht gealtert, obwohl er schon in der Vergangenheit spielt.
Ich bin mir sicher, meine Mutter würde da was anderes sagen. Aber verstehst du, was ich meine? Das kommt halt alles auf unsere. Wir sind ja, ich könnte jetzt super philosophisch werden, ne? Dass wir alle nur Fraktale sind, zusammengesetzt aus Erfahrungen, die wir unser Leben lang gesammelt haben und beeinflusst von Freunden
Ja.
Und Und deswegen spricht uns Kunst im großen Ganzen, spricht uns Kunst an oder eben nicht. Verstehst du? Und das ist, okay, das hat alles was damit zu tun, wie wir einfach geeicht sind. Ne? Ich habe einen totalen Spaß bei der Mann mit der Todeskralle oder bei Rocky und du langweilst dich dabei. Du weißt,
ja, dass der Mann mit der Todeskralle ist auch ein in sich perfekter Film. John Saxon hat mitgespielt, der ist heute gestorben.
Ist auch gestorben,
genau. Oh.
John Saxon.
Gary, möchtest du dann meine Fragestellung als obsolet darstellen?
Ja.
Okay, gut. Nee, wir können darüber diskutieren.
Nein, es ist halt schwierig, wenn du sagst, es ist handwerklich und selbst darüber kann man diskutieren und streiten. Ne? Weil Thorsten hat recht, letztendlich ist dann, wenn es funktioniert, ist auch ein Chuck Norris-Film ein perfekter Film. Ne?
Ja, also, es kommt immer auch ein bisschen auf den Moment an und auch auf den Moment im Leben, wo man ist und wo man war zu der Zeit und wie man gerade drauf ist.
Ich finde, was wichtig ist, und das haben wir auch gerade nochmal angesprochen, ist, funktioniert ein Film nach all den Jahren? Kann ich mir heute das Billy Wilders Apartment angucken und ich habe immer noch so einen Spaß wie die Leute damals, die den im Fernsehen im Kino gesehen haben.
Der läuft einfach noch. Oder
den habe ich nie gesehen. Den müsste ich. Ich weiß, du meinst das jetzt vielleicht ironisch. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, tatsächlich hier bei Prime, kann ich nur empfehlen, Reise zum Mittelpunkt der Erde mit James Mason.
Oh.
Und mit, wie hieß dieser Sänger noch? Irgendwas mit Boone.
Daniel
Pat
Boone.
Pat Boone,
genau. Und da habe ich auch damit gerechnet, dass das so ein cringeworthy, er ist cringeworthy, also er ist peinlich, gerade auch was die Rolle der Frau angeht da und das kannst du heute nicht mehr machen, aber nichtsdestotrotz ist das immer noch, hat er ganz viele Stellen gehabt, die ich mich erinnern konnte, verstehst du? So
das sind Filme, die haben wir damals zusammen auch mit den Eltern gesehen oder im Kino gesehen, ich sag nur die Zeitmaschine, die Zeitmaschine, das ist ein Film, der mich, also mein Leben nicht loslassen würde.
Ja, einfach, weil super Film.
Aber definier doch mal bitte, ich finde diesen Begriff auch so schön, den Begriff cringeworthy.
Cringeworthy ist halt so, wo du so denkst, ah ja, okay, ich habe das damals mal, wie konnte ich das damals gut finden? Wie
Cringe ist, glaube ich, so die Zähne zusammenbeißen.
Ja, so
Zähne,
das ist so. Also das ist
Scham,
schon,
was der Cringe.
Scham, so ein Schamhumor, so aber praktisch
ist erfunden.
Ja, erfunden praktisch von würde ich fast sagen, natürlich liege ich daneben, aber trotzdem von The Office von Ricky Gervais.
Weißt du, das Fremdschämen, das
so ein Fremdschämen, genau. Das ist, glaube ich, das, was es am besten.
Die Deutschen haben Schadenfreude erfunden und Ricky Gervais hat das Fremdschämen erfunden, kann man so sagen.
Ja, genau.
Das ist gut, genau. Das ist gut, sehr gut. Weiterhin, lass uns mal kurz über die, weil Thorsten es schon so schön eingeleitet hat, über die Verstorbenen reden, die in den letzten Wochen von uns gegangen sind. Thilo Brückner ist gestorben, ein sehr, sehr wichtiger deutscher Schauspieler.
Thilo Brückner.
Die meisten kennen ihn leider aus, also was heißt leider, die meisten kennen ihn aus der unendlichen Geschichte, aus der ersten Szene, wo er diesen Elb da gespielt hat, sehr stark, aber er war ein ganz, ganz wichtiger Charakterschauspieler. Kelly Preston ist gestorben.
Überraschend.
Von John Travolta. Die hat
Jerry Maguire zum Beispiel. Hat sie
in Jerry Maguire, in einem deiner Lieblingsfilme von Cameron Crowe. In Twins hat sie mitgespielt.
Ja.
Und natürlich, leider nicht überraschend, aber es musste irgendwann mal kommen, Ennio Morricone.
Ja.
Das ist der wirklich von uns gegangen oder hat er einfach nur, weißt du, ich habe mir so eine Playlist angehört.
Aber wenn du so viel, also ich habe jetzt Ennio Morricone in Dauerschleife gehört, sowieso die letzten zwei Wochen. Wenn du dir anguckst, mit was also oft war die Musik so viel besser als der Film, wie der immer so Vollgas gegeben hat, verstehst du?
Das ist als
wenn sie zu Michelangelo gesagt hätten, hier, wir haben in Bottrop haben wir so ein öffentliches Scheißhaus. Machst du das in die Sixtinische Szene rein? So ist das.
Ja, absolut.
So hat er gearbeitet.
Absolut.
Ich
absolut.
Bin mir nicht sicher, ob ein Mensch wie Ennio Morricone wirklich als tot bezeichnet werden kann, wenn du eine derartige Fülle hinterlässt.
Absolut, ja, da bin ich deiner Meinung. Also, für mich ist das
profan verstorben, weil das die Regeln sind. Er wird noch weitere 400 Jahre weiterleben. Und tatsächlich, wie Tarantino sagte, wie Mozart behandelt werden, da bin ich mir sicher.
Und absolut, auch absolut unerreicht tatsächlich. Einfach auch so vom, auch es gibt einige Filmkomponisten, die erkennst du halt sofort. Und Ennio Morricone ist da, also für mich war es die allererste Filmmusik, die ich jemals gehört habe, weil meine Eltern hatten die Single von The Good, The Bad and The Ugly. Ich habe das Cover noch. Was ist jetzt? Die Single, ja. Die Single.
7-inch.
Das, ne? Ja, so, das war meine erste, das war meine erste Begegnung mit Filmmusik.
Ennio Morricone.
Und die erste Filmmusik, die ich mir gekauft habe, auch als Single, das war das Thema von Mein Name ist Nobody.
Auch schön.
Auch super. Super Soundtrack. Ja, ja. Gibt es auch in so einer ganz merkwürdigen Version. Bei den Streaming-Diensten. Super. Komischerweise, da war ich echt ich habe ihn ja live gesehen in Oberhausen. Habe ich noch mit meiner im Zentro, genau da, also nicht im Zentro, sondern daneben.
Zentro.
Genau. Und, auf Parkplatz. Und, hat er seine Platten aus dem Kofferraum verkauft.
Ich glaube, das Ecstasy.
Badezusatzladen.
Ja. Das Ecstasy of Gold hat er, glaube ich, dreimal gespielt und leider nicht einmal was aus Mein Name ist Nobody. Ich glaube, das war ihm so ein bisschen peinlich. Aber das ist ja auch so ein Film. Wo nimmst du aber ich finde, auch Mein Name ist Nobody ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Film, der auch komischerweise heute noch funktioniert. Für Tommy Krappweis zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, Hennes, wir hatten uns mit Tommy getroffen, als er zum zweiten Mal bei uns als Podcast-Gast da war.
Als wir essen waren,
hat er gesagt, meine Güte, ich habe gestern Abend Mein Name ist Nobody gesehen. Was für ein Scheißfilm. Und ich habe nur gedacht, was? Ne? Und ich meine, der Film
das Gespräch ist beendet.
Der Film ist merkwürdig tatsächlich, aber es ist trotzdem immer noch ein toller Film. Also ich finde ihn großartig.
Aber er ist merkwürdig, also, das stimmt. Ich habe ihn auch geguckt und dachte mir auch so.
Die Szene immer noch mit dem als Terence Hill diesem Typen, diesem Lokomotiv-Typen gegenübersteht in dem Pissoir.
Und, das ist unglaublich.
Und der muss unbedingt pinkeln und der kann nicht pinkeln, weil ihm jemand gegenübersteht. Und er macht dann nach der Zeit so. Und der andere. Und du denkst, das geht 5 Minuten. Und dann endlich, als der strullen kann und der Urin läuft wie ein Wasserfall, klaut er ihm den Zug. Und du denkst dir, sag mal, stand das so im Drehbuch? Ist das wirklich möglich?
Ja.
Ja.
Ich habe nochmal das Thema von Hateful Eight nochmal gehört. Und ich meine, das war ja relativ kurz vor Schluss. Und das ist seines Lebens und das ist auch fantastisch. Das ist absolut großartig.
Ja. Cinema Paradiso ist eine der besten Musiken, die er je gemacht hat.
Absolut.
Ganz Untouchables, nicht Untouchables, Kevin Costner, Robert De Niro, Brian De Palma.
Untouchables hat er aber auch gemacht.
Untouchables.
Großes Heldenthema, fantastisch aufgebaut.
Und auch Das Dingen
ist von Ennio Morricone.
The Thing
merkwürdigerweise, ist von Ennio Morricone. Weil das ist tatsächlich eigentlich, und da müsste man echt nochmal recherchieren, weil eigentlich hört man da total Carpenter raus.
Wahrscheinlich war es eine Kollaboration.
Ja.
Meinst du? Wahrscheinlich hat Carpenter zu Ennio gesagt, hier hast du meinen Synthesizer, mach mal.
Weil es hört sich, auf der Platte steht Ennio Morricone, aber es hört sich sehr nach Carpenter an. Und,
ich bin von Ennio Morricone nachhaltig traumatisiert worden durch das Thema von Spiel mir das Lied vom Tod, das ja im Original einfach nur Harmonika heißt. Der Film heißt ja auch gar nicht Spiel mir das Lied vom
Once
Tod,
upon
der Film
heißt ja
Once Upon a Time in the West.
Ja.
So, und ich habe damals den Film natürlich nicht gesehen als Kind, aber dieser Song war halt allgegenwärtig. Und immer wenn ich diese Mundharmonika gehört habe als Kind und ich wusste, diese Musik gehört zu dem Film Spiel mir das Lied vom Tod, das ist das Lied vom Tod, was du gerade hörst. Ja. Der Tod steht um die Ecke. Der steht im Flur.
Ja.
Um die Ecke, ja.
Ich habe
Angst gehabt und ich habe wirklich mir jetzt nochmal das Lied nochmal über Kopfhörer nochmal angehört, um da quasi so drüber hinwegzukommen, um das zu verarbeiten. Aber als Kind weit hinein in meine Jugend habe ich unglaubliche Angst gehabt vor diesem Lied, weil ich
interessant
Angst, ja wirklich, weil für mich das dass der Ton gewordene.
Ja, weißt du, welches Musikstück das bei mir war tatsächlich? Die Titelmelodie von Der Kommissar.
Bedrohung.
Da habe ich, Schiss gekriegt. Da habe ich
Angst. Auch Schiss, ja. Auch durch die Verbindung mit den Schwarz-Weiß-Bildern.
Ja,
da sind wir natürlich
einfach,
auch
das
bei
war
John
so,
Williams, bei Jaws.
Ja, das war eine perfekte, Titelmelodie. Muss man
aber
sagen.
Ich habe mir also auch mehrere Playlisten Morricone angehört. Und bei den ganzen Liebessachen findet ihr nicht auch, bei den ganzen Love-Themes, findet er nicht auch, dass er da so ein bisschen italienisch, ich sag jetzt ganz vorsichtig, klebrig wird? So ein bisschen?
Ja, vielleicht, okay.
Ich finde, er hat bei allen Liebesthemen große Melodien. Und immer wieder eine große Melodie zu erfinden und das durchzuarrangieren und wie ein Callback wieder auftauchen zu lassen, das ist fantastisch. In Once Upon a Time in America hatte jeder sein eigenes Thema.
Das stimmt, das war fantastisch.
Ja, ja.
Das fiel mir jetzt halt auf.
Alle anderen furios.
Übrigens, zu Spielen wir das Lied vom Tod habe ich eine lustige kleine Anekdote. Spielen wir das Lied vom Tod habe ich gesehen, da war ich irgendwie, ich glaube, 11. Und zwar in Schorndorf, da war ich bei meiner Großmutter zu Besuch und mein Cousin hat mich mitgenommen bei Stuttgart, ja, und war in so einem Dorfkino, wo ja de facto Jugendschutz nicht existierte. Und ich habe in einem vollbesetzten Kino da gesessen und es ist eher am Anfang diese minutenlange Szene, wo die auf diesen Zug warten, diese Gangster mit diesen langen Mänteln, mit diesen
Staubmäntel,
genau, danke Thorsten. Und dann kommen die und dann werden sie erschossen und dann Minuten später ist dann eine Szene auf dieser Ranch, wo diese rothaarige, die Familie, wo alle rothaarig sind, wo die warten ja auf Claudia Cardinale, ja, ne?
Ja.
Genau, und dann tauchen aber plötzlich Gangster auf, wieder in diesen Mänteln. Und ich sitze da als 11-, 12-Jähriger und sag so im totalen Bochumer so, ich habe gedacht, die sind tot. Weißt du, das ganze Kino hat gelacht. Weil ich gedacht habe, das sind die gleichen Gangster wegen den Mänteln. Ne? Boah, das ganze
und
Kino
dann,
hat gelacht.
Dann
ich kann
die
Leute
Kamera
auch nicht auseinanderhalten, sobald sie eine Hose anhaben. Das ist schwierig. Wir haben uns auch gerade schon getroffen, das kann nicht sein.
Ich fand ihn zu lang, aber das ist auch wieder einer von den Filmen, die einem so ständig umkreisen, man weiß ganz genau, irgendwann wird man den gesehen haben und als ich ihn dann gesehen habe, weiß ich ihn natürlich zu schätzen, das ist ein großartiger Film.
Ich habe den wirklich vor ein paar Jahren zusammen mit unserem gemeinsamen Freund Klaus, Gary, im Casablanca, im Metropolis gesehen, in Bochum.
Ah ja.
Wirklich als Film, gut. Also nicht als digitale Projektion, sondern richtig auf Film. Und das war schon toll, das muss ich echt sagen. Das, also auch da wieder freue ich mich, wieder was im Kino zu sehen. Zack Snyder hat gerade kundgetan, dass kein einzelner Shot von Joss Whedon in seinem Snyder Cut vorkommen
Schön.
Wird.
Freue ich mich.
Thorsten.
Ja,
Thorsten,
dann bin ich mal gespannt.
Naja,
wir können nicht mehr als spekulieren, aber machen wir mal.
Ja, also ich persönlich freue mich drauf.
Ja.
Okay. Muss ich sagen, ich freue mich schon drauf, wenn das Ding eine andere Farbsprache hat als vorher. Ich finde es schade, wegen der zwei, drei guten Formulierungen und Gags, die bestimmt von Joss Whedon waren, wie zum Beispiel, als Commissioner Gordon sagt, Schäden in Millionenhöhe. Sie haben es immer noch drauf, weißt du, zu Batman. Oder dass er zum Schluss sagt, ich habe die Bank gekauft. Das war wie ein Reflex, um das Haus von Martha Wayne wieder zu kriegen. Das waren schon Sachen, wo ich dachte, gut, doch, kann man schon mal. Kann ich alles nachvollziehen.
Aber dann ist es doch kein Cut, dann ist es doch einfach eine neue Version. Dann ist es ein neuer Film, eine Neuverfilmung.
Ich möchte die neue Version dann gerne bitte sehen.
Ja,
das ist jetzt aber Name. Also, ich bin jetzt auch gespannt. Also, muss ich ehrlich sagen.
Ja, habe ich Bock drauf.
Ja, ich auch.
Aber trotzdem sage ich, was ist, wenn das Kacke ist? Und das kann ja bei Zack Snyder, der ja noch vor 2 Monaten der meistgehassteste Regisseur war auf der Welt. Sicher war er das.
Na komm.
Dann guckt euch mal ältere Folgen von unserem Podcast an, wie wir über Zack Snyder und was er halt kann und was er nicht kann.
Meine Erwartungshaltung, wenn es um Batman geht, ist mal vollkommen überhöht. Ich mochte übrigens, jetzt mag ich Batman vs. Superman viel, viel lieber als noch vor 2-3 Jahren. Viel lieber.
Erstaunlich, ne? Erstaunlich, dass man Filme...
Lieber. Ich habe den noch 2-mal geguckt und auch gekauft und denke mir, irgendwie... Will viel, aber das ist okay. So.
Und weißt du, woran es liegt? Weißt du, woran es liegt, Thorsten?
Nee.
An der Erwartungshaltung. Du hast nicht mehr die Erwartungshaltung. Du hast in dem Moment, wo du diese Riesenplakate gesehen hast, wo sich Batman und Superman gegenüberstanden, hast gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann gehst du ins Kino und bist doch etwas unterfordert. Star Wars, auch so ein Thema.
Ja,
und wenn man dem mal so ein bisschen Zeit lässt und mal so ein bisschen das in einem Kontext aussieht und auch ein bisschen wohlwollender ist, dann sind das gar nicht so scheiß Filme. Einfach. Gary, oder was sagst du?
Ja, also ich bin immer bereit. War ja
finanziell enorm erfolgreich.
Ja, ja, das
ich
auch.
Ich fand den, als ich ihn guckte, fand ich ihn gut. Und jetzt finde ich ihn sogar sehr gut. Also Batman vs. Superman mochte ich jetzt. Mag ich jetzt mehr. Es kann auch an der Cut-Fassung gehen, die noch dreimal länger ist. Wie wenigstens erklärt, was mit dem Schiff wollen. Was für ein Schiff am Anfang. Die lässt immer essen. Ja. Nein, ich weiß nicht mehr, was für ein Schiff es war. Das ist kein Schiff, das ist ein Mann. Nein, andersrum. Weißt du?
Die Immeressen. It's German.
Leaning woman.
It means always eating. Das sind natürlich alles Zitate, liebe Hörer und Seherinnen, aus Dead Men Don't Wear Plate. Genau. Tote tragen keine
Karos. Haben wir über Kyle Reiner schon gesprochen? Ja,
haben wir schon. Wir haben beim letzten Mal
über Kyle Reiner gesprochen. Stimmt.
Habt ihr die Trailer gesehen für den neuen Bill & Ted Film?
Ja, habe ich gesehen.
Ja.
Oh, Gary, was ist los? Gary, was hast du denn?
Ja, hat mich jetzt absolut nicht vom Hocker gehauen, ganz ehrlich nicht.
Also freust du dich nicht?
Nö, überhaupt nicht. Also das ist ein Film, da freue ich mich jetzt schon. Da freue ich mich da drauf. Mit
einem Humor, der 80ern besser funktioniert hat. Aber ich freue mich, Keanu Reeves rasiert zu sehen, dass er immer noch so rumspacken kann. Das finde ich schon sehr gut. Also ich werde den auf jeden Fall gucken. Ich finde es auch gut, dass er seinen alten Buddy mit durchzieht, der sich nicht gerade hervorgetan hat in den letzten 20 Jahren. Und
Alex Winter, aber der ist ja auch als Regisseur unterwegs, ne? Der so eher hinter den Kulissen so. Also ich bin gespannt. Was heißt gespannt? Ich habe eigentlich überhaupt keine Erwartung, gar nicht, null.
Okay.
Freue mich aber darauf, dass das auch so ein Video-on-Demand-Ding wird und werde ihn mir dann auch sicherlich ausleihen. Weil ganz ehrlich,
einen Netflix-Film direkt draus machen können. Ich gucke mir den an wohl, ja.
Weil ja, ich das aber gut, ganz ehrlich, auch die ersten beiden Teile haben mich nicht vom Hocker gehauen. Also da,
ja, mich
das
auch ist, nicht, aber ich möchte
Keanu
sehen,
Reeves wie ist jetzt immer, weiterführen. Keanu Reeves ist immer gut und ist immer charmant und ist auch so ein super Typ, aber so richtig vom Hocker gehauen haben die Filme mich nicht. Ich fand den zweiten besser als den ersten.
Wie Keanu Reeves, dann der die Welt ein besserer Ort.
Das stimmt. Und das ich müsste vielleicht beide Filme nochmal als in auf Englisch sehen, weil ich hatte ihn nur in Deutsch gesehen. Da hat man Dude mit Hoshi.
Hoshi.
Dude, weil die sagen ja ständig Dude. Und sie sagen Dude, dann ja, in der deutschen
okay,
was heißt Hoshi? Ja, ich habe das noch nie gehört, das Wort.
Hoshi ist sowas wie Hirni. Gell?
Ja? Was ich ja erfunden habe.
Hoshi habe ich ja erfunden. Von daher.
Heute würde man wahrscheinlich Alter sagen statt Dude.
Okay, ja.
Ne?
Ja. Oder Digi.
Keanu Reeves hat einen eigenen Comic oder bringt einen eigenen Comic raus. Hast du es mitgekriegt, Gary?
Nee.
Hat einen eigenen Comic geschrieben und soll dieses Jahr noch rauskommen. Bin ich sehr gespannt.
Okay.
Hast du, Gary, hast du den Trailer gesehen für The Truth Seekers?
Habe ich gesehen, gestern tatsächlich.
Sag mal. Erzähl.
Ja, sehr interessant. Also Nick Frost und Simon Pegg mal wieder zusammen, obwohl ich davon überzeugt bin, dass Simon Pegg nur eine Cameo-Rolle spielt. Ich glaube nicht, weil der taucht in dem Trailer auch nur zweimal kurz auf. Nick Frost als Bärtiger, der trägt jetzt schon ewig lange diesen Vollbart. Ja, und es sind halt so Mystery Chaser, ne? so Geisterjäger. So, also ich da bin ich gespannt. Also ich lasse mich da, ich finde da mal so ein Comedy-Take darauf, auf dieses Thema zu sehen, finde ich mal ganz interessant. Obwohl,
stimmt, es gab ja sowas wie Ghostbusters bisher noch gar nicht.
Stimmt. Absolut neu. Oder Frighteners.
Absolutes neu. Frighteners, auch ein sehr unterschätzter Film.
Sehr
ein
unterschätzter
großartiger Film. Peter Jackson, Robert Zemeckis.
Ja.
Ganz ehrlich, mir ist es eigentlich egal, weil ich freue mich, Nick Frost zu sehen. Der hat jetzt auch schon länger nichts gemacht. Er war in dem großartigen Fighting with My Family.
Ja.
Und selbst wenn er nur kleine Rollen spielt, wie bei Attack the Block, ist er einfach fantastisch. Und findest du nicht aus, dass er mittlerweile echt aussieht wie Malmsheimer oder umgekehrt?
Ja, er hat sowas. Ja,
ne, mit diesem Bart und so. Also ich freue mich drauf, The Truth Seekers. Angekündigt für November, Ready Player 2.
Ja, das war ja wohl zu erwarten, was?
Das war zu erwarten, aber
aber dass es dann doch kommt,
Haben wir da jetzt große Erwartungen oder nö, nach Armada?
Auch nicht.
Nee, auch
nö.
Nicht.
Nö, nö. Ich freue mich drauf, aber es ist jetzt nichts, was ich mir unbedingt am ersten Tag holen muss.
Ja, aber okay, welche Reminiszenzen werden da bemüht?
Ja.
Das ist noch nicht raus. Das werden wir noch wissen. Ich meine, Armada ist ja ist ja nichts anderes, also der zweite Roman.
The Last Starfighter, ne?
Ist ja The Last Starfighter, ist ja nichts anderes als Ready Player One als Ballerspiel, also als Space-Ballerspiel. Mhm. Und der war okay. Ist aber auch kein Meisterwerk, Armada, muss ich sagen.
Ja.
Ich werd mir aber auf jeden Fall Ready Player One nochmal durchlesen, weil in unserer Wahrnehmung ist es natürlich im Moment sehr stark durch den Spielberg-Film
der geprägt, toll war. Ne? Und da kann er jetzt anfangen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er nicht Ready Player Two direkt geschrieben hat. Als Vorlage für eine weitere Verfilmung durch Spielberg.
Ich denke schon, dass das der Fall ist auch, ja.
Ja, deswegen, ja, obwohl ich bezweifle, dass Spielberg eher... Spielberg hat jetzt mittlerweile auch ein Alter erreicht, wo er sich, glaube ich, seine Projekte ganz mit viel Vorsicht auch aussucht. Und,
ja, das habe ich von mir auch gedacht.
Ja.
Ja, trotzdem, ist auf jeden Fall angekündigt, als ich weiß nicht, wann die deutsche Fassung rauskommen wird, aber ich glaube, 24. November kommt die englische Fassung raus von Ready Player 2.
Ich höre das Hörbuch, würde ich mir tatsächlich holen sofort. Also,
okay, gut.
Weil das ist wahrscheinlich wieder von oh Gott,
Will Wheaton. Will Wheaton. Nathan gelesen.
Ja, ja, genau. Oder die deutsche Version oder so. Übrigens, ganz kurz Hörbücher, darf ich ganz kurz was sagen?
Ja, ich komme zu Hörbüchern.
Henry hat sich gerade das neue Hörbuch angehört von Max Brooks. Henry, mein Sohn. Ja, Henry danke. hat sich denn das Hörbuch angehört zu dem neuen Max Brooks Roman, beziehungsweise ja, ist es ein Roman? Man weiß es nicht. Henry?
Sag doch mal Max Brooks.
Wie heißt das Max Sohn Brooks Buch noch? Devolution.
Evolution oder Devolution?
Devolution. Und das Ganze hat halt, ist wieder erzählt in so einer Art Dokumentarstil mit ganz, ganz vielen tollen Sprechern. Natürlich Weltklasse Schauspielern. Henry, komm noch mal ganz kurz her. Ja, ist jetzt egal.
Auf Deutsch oder auf Englisch, Gary?
Auf Englisch.
Okay.
Und da geht's um Bigfoot tatsächlich.
Ist es ein Hörbuch oder ein Hörspiel?
Es ist ein Hörbuch, aber es ist halt so...
Weißt du, wenn das nicht egal ist?
Wer spricht da noch alles mit bei
Jeff Daniels.
Jeff Daniels zum Beispiel. Ich glaube, Martin Scorsese auch.
Nein,
ne?
Das ist World War Z.
Ach, World War Z ist bei Martin Scorsese. Also ich habe einen Podcast
dafür
gehört.
Dafür musst du jetzt kommen?
Ja, dafür musst du jetzt kommen. Du kannst sagen, Burrito jetzt weiter ist. Ich habe einen Podcast gehört mit Max Brooks und das ist ganz interessant, dass der, dass man ja eigentlich meint, dass halt dass der Sohn von Mel Brooks, dass der halt auch so in dem Comedy-Fach reingeht. Und er war tatsächlich auch Autor bei Saturday Night Live, hat aber gemerkt, dass das nichts für ihn ist. Und er ist halt mittlerweile, ja, ich meine, World War Z, das muss man, hä?
Judy Greer
spricht auch mit. Das Interessante ist, dass er mittlerweile, dass Nathan das World
Fillion.
War... Was?
Nathan Fillion
auch.
Schau dir das jetzt so rein.
Das ist wie so eine schlechte Sitcom gerade, Gary.
Nein, ich sagen wollte, ist, dass World War Z, dass das sogar von der Army praktisch also es geht ja in World War Z, geht es ja darum, wir erinnern uns, geht es ja darum, wie geht die Welt mit so einer Zombie-Apokalypse um? Und er hat sich ja so aufs... Und da geht es jetzt... Ja, genau.
Und es ist andersrum. Eigentlich ist es so, dass Max Brooks wurde von allen, quasi von allen Armeeeinrichtungen des Planeten, die in dem Buch vorkommen, was so ziemlich alle sind, Unterstützung zugesagt bei der Recherche. Und deswegen werden die Armeen auch entsprechend gut dargestellt, wenn es sich komplett über Tisch und Bänke geht. Und das Ding ist ein kleines Wunderwerk an pseudodokumentarischer Aufarbeitung, was passiert, wie die Zombie-Apokalypse eine Pandemie beginnt und wie sie endet. Und die Parallelen zur Corona-Pandemie sind frappant.
Ja.
Okay. Und das Buch macht von Anfang bis Ende Laune. Von Anfang bis Ende. Weil sie mit, das Ding geht ja, Max Brooks, das Ding heißt ja, meine Güte, World War Z oder World War Z. Wer früher stirbt, ist länger tot. Und das verkaufen sie dir als launiges Ding und es ist ein bierernstes Buch.
Genau, auch diese Zombie Survival Guide, was er geschrieben hat, auch davor, das wird hier, das findest du hier auch in direkt neben deinen Büchern oder neben euren Büchern. Und es hat aber, es ist überhaupt nicht lustig, es ist noch niemals ironisch.
Nein. Es ist eine eiskalte Abarbeitung, was für Waffen du brauchst, wie du dich einbunkerst, wie viel Trinkwasser benötigt wird.
Genau.
Ein bisschen Historie, Angriffe, wie organisiert man sich, wie wann. Und das ist halt so ein Handbuch für den Fall, dass die Zombie-Apokalypse einfach da ist.
Ja.
Euer Vorschlag, den Film sehen oder das Buch lesen?
Ne, der Film ist, du musst überlegen, dass der Film ist, es hat nichts mit dem Buch zu tun. Nee. Es werden vier, fünf kleinere Ideen aufgegriffen, wie zum Beispiel, dass die Chinesen gesagt haben, gut, wir sind China, wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt und du dich beißen stirbst, dann werden wir jetzt einfach mal allen Einwohnern die Zähne ziehen. So, wir werden alle Chinesen kriegen die Zähne entfernt. Dann dürfte es ja kein Problem mehr sein. Das ist so klassisch, das ist eine Idee daraus. Das ist
pragmatisch,
ja. Diese Idee mit Jerusalem. Ja. Mit Israel, wo sie anfangen, also eine Art Quarantänestation aufzubauen und feststellen, dass Hunde in der Lage sind, Infizierte zu riechen. Und das, das sind auch Ideen aus dem Buch, aber es sind einige ganz wenige Ideen.
Hm.
Dass zum Beispiel die Menschen, dass kranke Menschen nicht gebissen werden, das wird in dem Film aufgearbeitet, hat nichts mit dem Buch zu tun. Das Buch ist von epischer Breite, ist quasi die Zombie-Bibel. Und der Film ist halt ein nettes Brad Pitt-Vehikel, an dem ich auch viel Spaß hatte.
Weil
Zombies rennen wie die Geisteskranken.
Das mit den Hunden ist ja jetzt auch, ne? Das ist ja, Hunde können ja auch Corona scheinbar erschnüffeln, ne? Das
scheinbar, ja. Okay, und dann wirst du rausgekriegt und hast festgestellt, sie haben deine Hämorrhoiden gerochen, dann stehst du dumm da.
Ja.
Okay, gut. Da sind wir noch nicht. Okay, also ein Tipp für euch in dieser Zeit, einfach mal World War Z lesen von Matt.
Ja, ich würde es tatsächlich hören, weil es, also bei World War Z.
Hörbuch wird gelesen von Michael Pan als Interviewer, also Data quasi.
Oder der Vater von David Nathan.
Der Vater von David Nathan oder Better Call Saul, er spricht den Saul Goodman.
Stimmt.
Ne? Da spielt er den Interviewer, der von Ort zu Ort reist, um mit den Leuten zu sprechen. Und David Nathan benimmt halt alle Rollen. Vom Südstaaten-Officer über einen chinesischen Dissidenten, ein U-Boot-Kommandant, alles Mögliche. Das liest er. Manchmal ist es ein bisschen drüber, aber ganz, ganz selten, nur meistens ist es fantastisch.
Ich höre gerade The Sandman von Audible.
Ja, und,
ich weiß nicht, ob ihr The Sandman gelesen habt damals, die Comics.
Nee.
Sandman, ob das euch ein Begriff ist.
Ja,
gut, ja. John Constantine ist euch ein Begriff?
Ja, klar.
Ja. Er kommt im Sandman zum ersten Mal vor. Er wird entweder Konstantin oder...
Ne?
Ganz richtig, ist blond. Und unser lieber Freund Markus Gary hat mir nochmal alle Sandman-Comics nochmal gegeben. Ich finde die...
Im Gegensatz zu Keanu Reeves in der Verfilmung.
Ich glaube, die Verfilmung ist ganz anders auch. Also ich mag die Comics, ich mag den Zeichenstil nicht so. Das ist so ein bisschen Weird Tales alles. Aber die Vertonung, und es handelt sich jetzt wirklich um eine sehr, sehr cineastische Vertonung, ist absolut fantastisch. Die Geschichten sind toll, ganz kurz. Also Wissenschaftler versuchen, den Tod herbeizubeschwören, um ihn quasi zu bannen, damit keiner mehr sterben muss. Was sie aber tun, ist, sie bannen Morpheus, also den Sandmann, den Gott der Träume. Und der wird, das ist im Comic so ein Goth-Typ mit so schwarzen Haaren, wird gesprochen von James McAvoy, der ihn sehr cool und sehr sexy spricht. Das Ganze ist unglaublich gut besetzt, sehr gut produziert. Taron Egerton spricht John Constantine. Wen haben wir noch? Kat Dennings aus Two Broke Girls spricht den Tod. Ganz, ganz toll. Dann ist noch, wer ist denn? Michael Sheen ist Lucifer. Andy Serkis ist dabei. Und das Ganze wird erzählt von Neil Gaiman persönlich. Also vom Autor persönlich. Das ist eine ganz große Empfehlung bei Audible. Sehr, sehr lang. Ich glaube, irgendwie 12 Stunden. Sandman, Sandman als das ist nicht lang, aber es ist auch nicht kurz. Also, aber das ist was ich jetzt gerade auch immer noch höre, was mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Dann möchte ich euch darauf aufmerksam machen auf Midnight Tales. Das ist eine Serie von Contendo. Das sind so, ungefähr so halbstündige, wie nennt man das, Gary? Was ist denn jetzt hier Twilight Zone?
Anthologieserie.
Eine Anthologieserie, ganz genau. Eine Anthologieserie. Midnight Tales, also 30, immer so 30 Minuten kann man auf allen Plattformen auch, glaube ich, hören. Also Apple Music und Spotify. In der ersten Folge spricht unser lieber Kollege und Freund Martin Kessler einen abgeranzten Punkrocker. Und ich sage euch, so habt ihr Martin noch nie gehört. Das ist absolut fantastisch. Die erste Folge, ich glaube, da heißt Eiskalt, Midnight Tales. Ganz, ganz, ganz toll, kann ich sehr empfehlen. Und noch eine Podcast-Empfehlung von mir. Der liebe Bastian Pastewka hat einen Krimi-Podcast kuratiert für Bremen 2 und heißt Kein Mucks. Da werden also alte Radio-Krimis vorgestellt.
Ich habe gerade schon reingehört, ja.
So ein kurzes Intro von Bastian, der natürlich sehr viel über die ganzen Synchron- oder Hörspielsprecher spricht und da natürlich auch sehr viel Ahnung hat. Und dann bekommst du wirklich diese wunderschönen alten Radio-Krimis zu hören. Das macht unheimlich viel Spaß, weil das ist sehr oldschool und jetzt, glaube ich, der neue ist dann mit Hans Page sogar und also ganz, ganz tolle Sachen. Also Kein Mucks von Pastewka kuratiert. Ich hatte noch gefragt, Gary, Hamilton, hast du Hamilton mittlerweile gesehen?
Ja, klar.
Ich nicht.
Was sagst du denn, Gary?
Ja, großartig. Also beim zweiten Mal gucken hat es mir tatsächlich noch besser gefallen als beim
ersten Mal. Dreimal habe ich es jetzt gesehen.
Dreimal. Super. Die Musik ist klasse. Lin-Manuel Miranda ist ein super Typ und es macht einfach Spaß zu gucken. Also es ist, und wenn man dann so nach und nach auch mitkriegt, worum es geht und wenn einem so, wenn das so alles so langsam sagt und das ist halt eine Kunst, durch ein Musical so komplexe geschichtliche Abläufe zu erklären. Man hat sich natürlich hier und da so ein paar Freiheiten genommen, aber meine Güte, ne. Ne, das ist,
ich hatte natürlich, die Erwartungen waren natürlich extrem hoch. Ganz kurz, Hamilton, das Musical, das Hip-Hop-Musical von Lin-Manuel Miranda, das am Broadway und am West End immer ausverkauft war, als Gary und ich in London waren. Ich glaube, haben sie gesagt, was die Karte kostet? 300 Euro?
Ja, da war es auch ausverkauft.
300 Pfund oder so. Da sind wir dann in Book of Mormon gegangen, was auch sehr gut war.
Ja.
Aber
sollte das Disney, nicht übrigens nach Deutschland kommen? Hat sich wahrscheinlich alles jetzt zerschlagen.
Book of Mormon war in Deutschland, aber auf Englisch letztes Jahr in Köln.
Oh, habe ich komplett verpasst. Ja, schade. Ja.
Und Hamilton soll wohl auf Deutsch nach Hamburg kommen nächstes Jahr. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie man das übersetzt. Das kann ich mir nicht.
Ja, das stelle ich mir auch schwer vor.
Begreiflich machen. Also, bevor jetzt wieder Leute schreiben, ach, Musical, so ein Scheiß. Sowas habt ihr noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Das ist wirklich, das haut einen wirklich um. Diese Kunstform, diese Präzision, gleichzeitig diese Lockerheit, ein Musical zu machen oder ein Singspiel zu machen, was bar jeder Andrew Lloyd Webber Klischee-Lala ist, ist absolut fantastisch. Also das rockt wirklich dermaßen und
ja,
ist beim ersten Mal sehen, ein bisschen überfordert war ich, weil es doch einfach sehr, sehr viel ist. Und ich fand diese Präzision der Darsteller und allein dieses, meine Frau hat gesagt, wie merken die sich das? Das ist ja keine Melodie in dem Sinne. Und da merkst du einfach, was für eine Kunst so Hip-Hop ist. Und da gibt es auch so Rap-Battles, wie man das so kennt, zwischendurch.
Ja.
Also ein ganz großer Wurf von Disney Plus, das Ding mal eben für ein paar Millionen, glaube ich, zu kaufen und auf Disney Plus zu stellen.
Ja, sie wollten es ja nächstes Jahr wollten sie es ja ins Kino bringen. Ja. Ne?
Also danke, muss man wirklich sagen. Also Thorsten, du hast noch was
danke,
vor dir.
Corona.
Okay, danke Corona und danke Disney. Habt ihr denn Old Guard gesehen auf Netflix?
Ja, nee. Ja, also ich bin zwischendurch, wir mussten Pause machen, wir waren einfach müde und haben dann aus irgendeinem Grund gar nicht wieder angemacht. Also das ist am nächsten Tag. Also ich habe das Ende nicht gesehen.
Obwohl du so ein Fan bist von
Charlize Theron. Ja, absolut. Und sie macht ja auch das, was ich gesehen habe, war auch wieder alles super. Und ich hatte ja auch Kritiken gelesen, die richtig gut waren. Aber ich hatte dann doch so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder so dieser typische Netflix-Einerlei-Brei ist. So. Wo ich echt manchmal das Gefühl habe, dass das bei Netflix echt, dass das oftmals wirklich so eine Resterampe ist. Ich weiß auch nicht. Also, so, da tue ich total Unrecht.
Du meinst jetzt wie den Chris Hemsworth-Film oder wie?
Ja, den fand ich ja sogar gut, aber auch der war ja jetzt nicht, der war ja auch nicht besonders anspruchsvoll oder so. Ne? Also ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, das sind immer so Filme, die unheimlich gut daherkommen im Trailer, aber dann so dann doch so ein bisschen an Substanz verlieren oder so. Ich weiß es nicht.
Ich finde, er macht überhaupt sehr wenig aus der Prämisse, aus dieser Unsterblichkeitsgeschichte.
Ja.
Es gibt ein paar Rückblenden, aber wenn ich jetzt mal, und jetzt lacht bitte nicht, wenn ich jetzt an Highlander denke, habe ich doch einfach viel, viel, viel mehr Spaß gehabt. Und auch selbst nach weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, wo dieser Film jetzt alt ist.
Warum sollte man darüber lachen? Also, das stimmt ja.
Nein, natürlich, weil einige Sachen nicht so richtig gut gealtert sind bei
Highlander. Ja, welche denn nicht?
Naja, es gibt diesen Endkampf, wo du einfach ganz genau siehst, dass das ein Teppich ist, so ein Vorhang hinten ist und so weiter. Es gibt so ein paar Sachen, die sind so ein bisschen cringe-worthy oder sind so ein bisschen cheesy. Aber ja, ich habe diesen Film natürlich damals 1986 als Queen-Fan gesehen und habe ihn geliebt. Ich glaube, ich habe bei der Who Wants to Live Forever-Sequenz heule ich immer noch.
Ich das, auch. Du meinst, wenn seine Frau stirbt, die 100.000 Jahre hat gewonnen.
Die Montage mit dem Song zusammen. Ja, das ist für mich zum Beispiel, Perfektion, ja. Und der Film macht natürlich auch, obwohl man einfach sieht, Clancy Brown, die Maske und so weiter, das ist alles nicht so besonders gut gealtert. Sean Connery ist I'm not Spanish, I'm Egyptian, hoch unglaubwürdig, aber es macht einfach trotzdem total Spaß. Es ist so ein Guilty Pleasure.
Also es ist, also castingmäßig, das ist echt, das ist schon sehr verwegen. Also du hast einen klassischen schottischen Schauspieler, der aber einen Spanier spielt.
Und nein, ein Ägypter. Da liegt
ein Ägypter. Ja, genau, ein Ägypter spielt. Und dann hast du einen Franzosen, der einen Schotte spielt. Und das Ganze heißt Highlander. Das ist schon sehr verwegen, das muss man schon echt
sagen. Ja, und Highlander hat mir aber Spaß gemacht und ich würde mir Highlander jeden Tag auch angucken.
Ja,
aber klar. The Old Guard, würde ich sagen, so, ja, habe ich gesehen, muss ich nur mal gucken. Das ist, glaube ich, so ein dieser Unterschiede. Und die Prämisse ist ja die gleiche, unsterbliche Krieger.
Ja.
Weißt du?
Und
also nur deswegen.
Ich war damals weggeblasen von der Montage, Tiefgarage, dann fährt die Kamera hoch, es wird für eine Sekunde wird's dunkel und wir befinden uns dann in den Highlands in Schottland.
Ja, da.
Großartig.
Ganz fantastisch. Dann gucke ich gerade noch auf Netflix noch The Five Bloods von Spike Lee.
Ja, den würde ich ganz gerne sehen, habe ich noch nicht gemacht. Wie ist der denn?
Der ist, also ich bin noch nicht ganz durch, muss ich sagen, weil er auch irgendwie 3 Stunden lang ist. Aber ich würde gerne mal, vielleicht für die Zukunft mal, das Werk von Quentin Tarantino neben das Werk von Spike Lee stellen, weil es gibt da doch durchaus Parallelen, finde ich. Und er wirkt wie
ein
sehr...
Beide
haben Augen und benutzen Kameras. Nee, aber gerade da gibt es halt auch Rückblenden und es gibt Formatverschiebungen und so weiter. Mir gefällt er bisher sehr gut. Ich kann noch nicht viel drüber sagen, weil ich erst die Hälfte oder ein Drittel gesehen habe.
Ja.
Was man auch nicht machen sollte. Man sollte vielmehr immer ganz gucken, aber manchmal ist das so. Der Trailer für Lovecraft Country, ein neuer Trailer, der ja, glaube ich, jetzt im August startet auf HBO, Gary. Und man sieht zum ersten Mal den Cthulhu.
Der sah auch sehr geil aus.
Sah sehr geil aus. Ja, und ich kann auch nochmal einfach nur den Roman von Matt Ruff empfehlen, Lovecraft Country.
Du hast den Roman gelesen, ne?
Ich habe den gelesen, ja.
Und du weißt, dass der, wie wird denn, das kannst du ja sagen, das ist ja kein großer Spoiler, weil hier in dem Roman und in der Geschichte sind ja wohl schwarze Schauspieler, beziehungsweise schwarze Charakter sind ja wohl die Hauptfiguren. Und jetzt war ja Lovecraft bekanntermaßen ein Rassist. Wie wird denn dann damit umgegangen? Irgendwie? Das würde mich mal interessieren.
Schwarze Humankritiker. Das war er wohl.
Okay.
Das Thema des Buches einfach.
Okay.
Der Protagonist fährt mit seinem Onkel nach irgendwie in den Norden. Es geht auch, glaube ich, Richtung, nicht ganz Richtung Maine, aber Stephen King schwingt so ein bisschen mit. Das ist ja auch immer sehr, sehr schön. Und sie haben tatsächlich dieses Green Book dabei, worauf ja auf der Film Green Book basiert, also wo in welchem steht, wo Schwarze gut übernachten können und wo sie essen können. Und sie kommen in dieses riesige
Menschen. Man kann ja schon sagen von dürfen.
Sie dürfen, genau, richtig. Ja, und sie kommen in dieses riesige Menschen, was man jetzt auch sieht in dem Trailer. Und dort gibt es eine Geheimgesellschaft, die auf den Lehren von H.P. Lovecraft basiert.
Oh, okay.
Und das Ganze produziert von Jordan Peele und J.J. Abrams ist natürlich absolut fantastisch. Und ich glaube, das ist die Serie wirklich jetzt zur Zeit auch im Moment.
Okay, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt.
Also das Ganze in so eine Pulp-Roman-Form gepresst, passt unheimlich gut als Fernsehserie natürlich auch, das Episodenhafte. Ich freue mich da
Ich bin ja, was Jordan Peele angeht, bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig. Ich finde ihn ja per se super. Aber ich habe halt immer das Gefühl, und das hat mich jetzt auch bei The Twilight Zone, bei der ersten Staffel, das gleiche Gefühl gehabt, dass er halt immer irgendwie eine Schleife zu viel macht für mich. So, okay. So dass das.
Ja. Was meinst du mit Schleife?
Es stimmt. Bei Get Out hat man es nicht gemerkt, fand ich.
Ja. Get Out war super. Ja.
Bei Wie?
Bei Us.
Us.
Toys? US, das war ja noch das Schöne, dass es im Original US hieß, also Us.
Okay.
Jetzt hast du nochmal diesen. Wir auf Deutsch.
War übererzählt.
Ja,
dass ich einen Punkt gefunden hatte, wo der Film enden sollte. Und dann wird er immer noch weitererzählt und immer noch weitererzählt.
Ja.
Und das war schon, es gab einen effektiven, guten Schluss, wo alle gesagt hätten, wow, und dann geht das Ding noch eine halbe Stunde, noch 45. Ja.
Genau.
Und das war drüber erzählt. Und das ist mir ein bisschen bei Twilight Zone hat er gute effektive Ideen, die auch so übererzählt werden.
Genau.
Und
Das ist ja das, was die Twilight Zone damals ausgemacht hat. Es waren ja ganz einfache Geschichten. Es war ein normaler Alltag.
Die Grundprämisse von Was wäre, wenn, war immer, also meistens gut.
Ja.
Wenn du aber eine Folge hast, wo es heißt, wenn ein Stand-Up-Comedian auf die Bühne geht, ein mit sich selbst unzufriedener und mit seinem Leben hadernder Stand-Up-Comedian, und feststellt, dass die Leute, deren Namen er ausspricht, dass die verschwinden, ist mir klar, wie dieser mit sich selbst hadernde Komiker, wie diese Folge zu enden.
Mm, ja.
Und das eine Stunde lang zu erzählen, ist mir zu lang, weil mir klar ist, wie es laufen muss.
Ja.
Das hat halt dieses, was auch, ich sag mal jetzt mal, die Gespenstergeschichten haben, immer seltsam, aber so steht es geschrieben. Das ist auch Pulp, aber es hört halt immer an dem Punkt auf, wo man so, oh Gott, was passiert jetzt? Und der Rest war Kopfkino.
Ja, ja. Genau. Also,
und das ist das.
Obwohl ich sagen muss, Thorsten, dass das The Comedian, das war noch eine von den Geschichten, wo ich am ehesten gedacht habe, das hat was von Twilight Zone. Welche Folge ich tatsächlich, hast du die letzte eigentlich gesehen, Thorsten?
Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe vor allen Dingen die gesehen mit den Piloten, weißt du? Die Maschine.
Das Remake.
Wo sich dieser eine Typ dann als Psycho erweist und die Maschine stürzt ab. Damit wäre es okay gewesen. Damit wäre es okay gewesen, weil du gesagt hast, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, nice Idee. Und dann überlebt er auf dieser Insel und du fragst dich.
Und vor allen Dingen, alle haben überlebt, wird gesagt. Albern. Außer diese eine Person, die dann von den anderen Leuten gelüncht wird.
Vollkommen dämlich.
Also entweder.
Ganz blöd, gefragt, sind wir nicht gerade völlig im Spoiler-Sumpf gerade?
Ja,
das ist jetzt, wenn du es dir anguckst, wirst du feststellen, dass
also, das stimmt. Okay. Die letzte Folge, die ist tatsächlich sehenswert, aus dem einfachen Grund, weil sie sehr metamäßig ist. Also die ist.
Aber wie du beim letzten Mal schon gesagt hast, in der richtigen Reihenfolge gucken.
Ja, und das ist halt, da rege ich mich halt wieder über TV Now auf. Das ist ja für mich RTL und RTL, die geben mir einen Scheiß da drauf, in welcher Reihenfolge sie solche Sachen versenden. Und das macht mich einfach wütend, dass dann die finale Folge, die tatsächlich Reminiszenzen hat auf die Folgen, die davor kamen, dass die dann plötzlich Folge 8 oder Folge 9 ist, statt Folge 10. Mhm. Das macht mich wütend. Ja. Weil was soll der Scheiß? Warum können sie es nicht in der richtigen Reihenfolge zeigen?
Ja. Weißt du, so, und weil das es ist ihnen so, egal sind, weil sie es nicht verstehen.
Ja.
Weil sie es nicht verstehen, weil sie drauf scheißen einfach. Weil es ist eine Serie, die wird halt weggesetzt. Das hatten wir doch schon, vor 30 Jahren bei Twin Peaks.
Ja, ja. Oder bei ausgerechnet Alaska auch. Da haben die querbeet. Das haben sie irgendwann nach 11 Uhr versendet und querbeet, weißt du, da war das scheißegal.
Wisst ihr noch 24?
Ja.
Als es lief auf RTL 2
Gott.
Es lief immer die Wiederholung nachts noch.
Ja.
Und ich habe immer die Wiederholung nachts aufgenommen, weil es weniger Werbung war.
Ja, ja, ja.
Und auf einmal wurde es nachts nicht mehr wiederholt.
Ja.
Und ich saß morgens mittags vor meinem Gerät und ich bin wahnsinnig geworden und habe gesagt, warum haben die das? Nee, das wurde auch nicht angekündigt, das wurde einfach nicht mehr ausgestrahlt.
Ich glaube, 24 werde ich mir noch mal geben auf Netflix. Ist ja jetzt
ich
komplett
hab
auf
damit
Netflix.
Angefangen, erstmals in meinem Leben mit 24.
Oh,
du Glücklicher.
Du Glücklicher.
Und habe mir gedacht, erstmal ist er toll gemacht. Zum anderen, wenn du eine Parade, quasi eine Paradehebel sehen willst, wie man eine sympathische Hauptfigur einführt, dann guck 24. Ja. Das ist wirklich wie Kiefer Sutherland, da aufgebaut und eingeführt, ist fantastisch.
Ja.
Wo bist du denn, wenn ich fragen darf?
Ich weiß nicht, Folge 4, glaube ich, 5.
Also dann freu dich mal, welche ist die Staffel mit dem Chappelle? Glaube ich, ist es die dritte, glaube ich. Ich glaube, die zweite ist sehr, sehr, sehr gut. Und bei der dritten spielt jemand, der heißt, also die Rolle ist Chappelle, ein Chef von Kiefer Sutherland, also von Jack Bauer. Und der wird synchronisiert von unserem lieben Freund Martin Kessler.
Oh, muss ich gucken.
Und da hat man Martin Kessler wirklich... Ich meine, dass Martin was kann, das wissen wir ja.
Ja,
klar. Aber da gibt's eine Szene, die zieht ja komplett die Schuhe aus.
Ich glaube, da habe ich echt also nochmal Bock drauf. Vor allen Dingen, ich habe die New York-Staffel auch nicht gesehen.
Und dann gucke ich New York, was ich wirklich auch gucke zur Entspannung, weil es mir unheimlich gut gefällt, ist Suits.
Ah, okay.
Diese Anwaltskanzlei mag ich unheimlich gerne. Ich mag generell gerne Anwaltsserien. Ich mochte
mit guten Anzügen.
Mit guten Anzügen, gerne. Genau.
Und ich mag Suits unheimlich gerne.
Ja.
Schon wegen der ganzen Anzüge von Tom Ford.
Ja.
Was irgendwie nicht mehr zeitgemäß ist, aber trotzdem gut. Du siehst, dass er Tom Ford Anzüge anzieht. Du findest sie immer noch gut, die Anzüge, die Harvey Specter trägt. Siehst aber, dass er vor so einem dicken Laptop sitzt. Also das ist so klassisch, ist er auch schon 8 Jahre alt oder 9 Jahre.
Ja.
Und ich liebe die Serien, die sind trotzdem gut geschrieben. Sie geben dir nicht viel Zeit, dich in den Fall einzuarbeiten. Und es macht schon Laune, ist schon gut. Wie die immer drei Parallelkonflikte aufbauen, gefällt mir. Jeder Einzelne in der Serie ist fantastisch besetzt. Ist
wie viel Staffel gibt es denn da mittlerweile? 4 oder 5, ne?
5, glaube ich. Ja, 5.
Suits, ja. Gary, hast du denn This Is Us eigentlich gesehen? Haben wir da schon drüber gesprochen?
Wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich bin bei der zweiten Staffel bin ich so ein bisschen hängen geblieben, möchte aber ganz gerne mal weitermachen.
Ja. Also es ist wirklich toll. Wir sind komplett süchtig im Moment. Das ist also es gibt in der zweiten Staffel gibt es eine Dreierfolge, also wo dreimal die gleiche Geschichte, aber aus verschiedenen Perspektiven.
Ah, sowas ist immer geil. Ja.
Und es ist unser Freund Markus hat es auch mit Lost verglichen, natürlich, weil es Rückblenden gibt und weil du als Drehbuchschreiber, Gary.
Ja, ich bin Fährten, ja wahnsinnig geworden, als da ich das werden gesehen habe.
Pferden gelegt, ja, wo ja. Du denkst, weißt du, kennst du, du siehst eine Folge und du denkst, du guckst dein Leben lang schon Fernsehen, du hast Twilight Zone gesehen, du hast Lost gesehen, ja. Ach ja, das ist das. Und dann kommt am Ende ein Dreh, wo du denkst, nein!
Ja.
Das ist ganz toll.
Also ich war damals, von dem Pilotfilm war ich auch total weggeblasen, gerade deswegen auch. Hab aber dann auch so ein bisschen befürchtet, oh Gott, jetzt wird das auch so ein M. Night Shyamalan-Ding, weißt du, so, dass nee, halt immer nee, so ein, nee. Am Ende, dass der Twist halt immer nein. kommen muss oder so, ne?
Nein.
Aber das war ja dann gar nicht toll. So, aber der Typ, der die Serie kreiert hat, der hat einen Spielfilm gemacht. Und der hat auch so versucht, so drei Sachen so ineinander zu weben. So eine, und der ist komplett gefloppt, komplett.
Wie heißt, weißt du, wie dieser Film heißt?
Nee, kann ich bis zum nächsten Mal rausfinden.
Oder wir gibt's machen mindestens, das in die...
Der Banderas spielt da mit, das weiß ich, weil der spielt auch in Spanien. Und,
wir schreiben das in die Notes einfach rein.
Ja, genau.
Wir schreiben das in die Notes ein. Also, dann steht jetzt noch an Umbrella Academy und The Boys. Beides zweite Staffel. Das eine auf Netflix.
Du geschrieben hast, die zweite Staffel ist online und ich denke mir.
Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, es war nur so ein fieser Teaser.
Ja,
ein fieser Teaser. Ja, ich war auch ganz heiß, ich war auch ganz enttäuscht. Ja, Entschuldigung. Der Trailer-Boy und Vorschau-Sau. Das sind mal Superhelden, wie die Welt sie braucht. Die Vorschau-Sau. Ja, aber trotzdem.
Mit einem fiesen Teaser.
Ja. Und der fiese Teaser.
Der fiese Teaser und die Vorschau. So.
Ja. Und dann kommt August, Spoilerboy. Ne? Das kommt jetzt. Und das Schöne bei Umbrella Academy ist, es ist ja so eine Zeitreise-Staffel, glaube ich, ne? In den 60ern mit Kennedy, glaube ich, ist das.
Also okay, da müsste ich die erste Staffel erstmal gucken, das habe ich nicht gesehen.
Was? Die erste Umbrella Academy ist toll. Aber ja. The Boys natürlich auch und richtig klasse. Ja. So, pass mal auf, wir kommen, bevor wir zur Mystery Box kommen und bevor Gary als abschließenden Spoiler, alle, die sich nicht spoilern lassen wollen, können einfach vorher ausmachen. Über Last of Us 2 reden. Nochmal, ich hatte über unsere diversen Kanäle euch gefragt, was euer Lieblings-One-Shot, eure Lieblings-Einzeleinstellung ist, also kontinuierliche Einstellung, denn ich habe auf Amazon Prime, habe ich gesehen, Lost in London. der Film, ja, der in einer Einstellung gedreht worden ist von Woody Harrelson und der auch zeitgleich in die Kinos gestreamt worden ist. Das war nämlich noch der Clou bei der Sache.
Ja, ich wollte sagen, da war irgend so ein Gimmick war dabei. Ja, ja.
Genau, das war so ein Livestream in die Kinos und der Film ist nicht perfekt, absolut klar. Und der Film, da hat ist ja auch Sachen dabei, aber alleine, der Film ist auch sehr lustig, aber wenn du weißt, wie er gemacht worden ist, sitzt du da wirklich und denkst, boah, Alter, was passiert
Kannst da jetzt? Kannst du mir einen gerade? Kaffee also für, bringen? Ist in der Kanne drin.
Für Gary, du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
Nee.
Und ich habe gefragt, was eure Lieblings-One-Shots sind, wo ihr gerade bei Chris Hemsworth waren, bei Tyler Rake und so, wo es ja diese Einstellung gibt und Atomic Blonde und so weiter. Und schreibt uns das auch nochmal hier bei Facebook in die Kommentare, bitte, eure liebsten One-Shots und dann reden wir da beim nächsten Mal.
Also meine ist auf jeden Fall der Daredevil-Kampf, wo er sich durch so ein Trockenhaus kloppt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Der war auch sehr gut. Und jemand schrieb, natürlich muss es die Peter Cushing-Szene aus Top Secret sein. Ja, auch, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Ja. Ist es ein absolut...
Auch der alte Schwede.
Also das erste Mal, wo ich so richtig weggeblasen von so einer Szene war, das war Fegefeuer der Eitelkeiten von Brion de Palma.
Brion de Palmar.
Ja, das ist der Anfang auch.
Das
ne?
ist der Anfang mit Bruce Willis, wo Bruce Willis diesen versoffenen oder beziehungsweise in der Szene ist er angetrunken und wird dann da von Leuten abgeholt und es fängt wirklich hinten außen fängt's an und geht dann rein und geht dann hoch, Aufzug hoch und das war unglaublich. Gibst du mir den Kaffee auch?
Es gibt eine Menge. Wir sind natürlich auch bei Martin Scorsese, wir sind bei Michael Ballhaus, wir sind bei Goodfellas. Schreibt uns doch einfach, was eure Lieblings-One-Shot-Szene ist und schreibt uns auch bitte, warum oder was ihr damit verbindet. Ja, darüber würden wir beim nächsten Mal gerne sprechen. Kommen wir zur Mystery Box. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist der Zusammenhang zwischen Joel Schumacher und Martin Short? Und der Weg war ein sehr einfacher, auf den ich selber nicht gekommen bin. Ich habe mal wieder einen sehr komplizierten Weg gesucht, aber es gibt einen sehr einfachen Weg. Martin Short spielt im Film Die drei Amigos mit Steve Martin, großartiger Film, eine Rolle. Steve Martin war im selben Film wie Lily Tomlin in Solo für zwei, auch großartiger Film, ja. Carl Reiner. Joel Schumacher war der Regisseur bei Die unglaubliche Geschichte der Mrs. Carr, wo Lily Tomlin die Hauptrolle spielte. Das war eine Möglichkeit. Eine andere war, Joel Schumacher führte Regie bei Nicht auflegen. In Nicht auflegen spielte Forrest Whitaker mit. Forrest Whitaker spielte in Acht Blickwinkel mit Dennis Quaid. Dennis Quaid spielte in Die Reise ins Ich mit. Und da spielt natürlich auch Martin Short mit. Meine Verbindung wäre gewesen, jetzt muss ich überlegen, Joel Schumacher, Batman and Robin mit George Clooney. George Clooney zusammen mit Matt Damon in Oceans 11 bis 13 und Matt Damon zusammen mit Robin Williams in Good Will Hunting, Robin Williams zusammen mit Billy Crystal in Ein Vater für zwei, also dieser relativ gefloppte Film leider, also ich weiß jetzt nicht der Originalfilm, Father's Day auf Englisch, Father's Day, Billy Crystal, Robin Williams. Und Billy Crystal zusammen natürlich mit Meg Ryan in Harry und Sally und Meg Ryan auch in Die Reise ins Ich mit Martin Short. Also, das waren die, es gibt mehrere Lösungen. Bei dem Spiel ist immer der Weg das Ziel und ich habe hier die Teilnehmer hier in dieser lustigen Box hier und ich wühle mal hier drin rum und gewonnen hat, wollen wir mal gucken, Andrea Müller hat gewonnen, hier, da, Andrea Müller. Hat gewonnen. Du hast leider nicht geschrieben, von wo du aus uns siehst und wo du uns geschrieben hast. Aber die Mystery Box kommt zu dir. Herzlichen Glückwunsch. Die nächste Mystery Box ist nicht Six Degrees of Kevin Bacon. Ich habe mir mal was anderes ausgedacht. Wir suchen einen bestimmten Film. Und zwar in dem Film spielen mit, Achtung, aufgepasst, Riddle Me This, Howard Starks Sohn, der Vater von The Wasp, und der Neffe von Ben Parker. Also, in welchem Film spielen mit der Neffe von Ben Parker, der Vater von The Wasp und der Sohn von Howard Stark? Das sind alles Marvel-Charaktere. Es geht um die Schauspieler, die diese Charaktere spielen. Und die Antwort, die falsch ist, ist Avengers Endgame oder Avengers Infinity War. Der Film ist nicht gemeint. In dem Film spielen auch alle mit, aber den Film meine ich nicht. Es gibt noch einen anderen Film mit dem Sohn von Howard Stark, der Vater von The Wasp und Ben Parkers Neffe. Ich rede von den Schauspielern, ich rede nicht von den Rollen. Man kann drauf kommen.
Okay. Also, okay. Ja.
Antworten bitte bis zum, was sagen wir, 15. August, Gary?
Ja.
Oder sagen wir 20. Sagen wir 20. diesmal?
Ja.
Ich hatte mich beim letzten Mal total vertan übrigens und du warst überhaupt nicht in Schuld und ich entschuldige mich hiermit bei dir mit dem Einsendeschluss.
Sagen wir 20. August. Das kommt ja auch selten vor, ne? Was?
Dass ich mich mal entschuldige, ja.
Ja, nächste Mal, nächste Vorstellung von mir, das komplette Batman-Kostüm.
Mm. Oh, cool. Also, pass auf, 20. August.
Die Maske ist sehr warm, wenn man sie aufhat.
Ja.
Und okay. Es ist Sommer, 20. August. Antwort bitte nur an post@streterbender-streberg.de.
Genau.
Bitte mit Betreff und tut uns bitte einen Gefallen, schreibt uns bitte den vollen Namen, euren vollen Namen oder euer Pseudonym. Aber damit wir euch auch benennen können und nicht Gmail X12345 und so. Und schreibt doch einfach auch, wo ihr uns guckt und wo ihr uns seht, dann das genau. Würde uns
und
auch
gleich auch sinnigerweise die Adresse mit dabei, das macht es dann einfacher.
Okay.
Genau, das geht über E-Mail, das ist auf jeden Fall safe, das geht alles an Gary und der ist sehr, sehr, sehr vertrauenswürdig, unser lieber Gary. Also das ist jetzt das Rätsel für die Mystery Box.
Bevor Gary im Abschluss was sagt zu The Last of Us Part 2, bin ich genötigt, was zu sagen zu Ghosts of Tsushima. Oder
ja, genau, lass uns damit mal anfangen kurz.
Ja, genau.
Wir hatten ja die Gelegenheit, es einen Tag früher runterzuladen und ich suchte es seitdem, weil nach Call of Duty, wo mir dann auch öfter mal die Ohren klingeln und vor allen Dingen Last of Us, wo ich anschließend wieder Therapie angefangen habe, liebe ich es.
Nicht, wenn ich Kaffee trinke.
Ja, das ist also, ich habe da nur so Gespräche. Und dann hören Sie mal, warum war das Mädchen so durchtrainiert? Bums, die wirklich. Das ist...
Es ist entspannt, oder?
Ghost of Tsushima. Runtergeladen, angemacht. Es ist eine Mischung aus Witcher, Mordors Schatten und Assassin's Creed, so kann man sagen. Es ist grafisch nicht über jeden Verdacht erhaben, aber doch wunderschön. Ich reite, also was du im Wesentlichen machst, ist, du befreist Höfe, löst Aufgaben, wie wir es aus The Witcher auch kennen. Es ist so super. Es ist genau das, was ich gebraucht habe, um mich komplett auszuklinken. Ich kann das 5 Stunden am Stück spielen, bis mir die Augen tränen. Du reitest durch wunderschöne Felder, großartige Blumen. Dir wird ein bisschen japanische Mythologie und Geschichte vermittelt. Rüstungen sind wunderschön. Die Kämpfe sind das Gegenteil von wunderschön. Aber du lernst halt, und ich habe jetzt wirklich, also ich habe mich sehr darauf konzentriert, meine Waffenskills hochzuleveln und die verschiedenen Mondhaltungen, Windhaltungen der Schwerter.
Ich finde, das hat eine ganz eigene Ästhetik, diese Kampfsache.
Fantastisch.
Das habe ich noch nicht
gesehen. Es ist natürlich sehr dingenskirchenmäßig, sehr schnell. Hier die 7 Samurai.
Ja, natürlich.
Kurosawa-esk.
Kurosawa. Es gibt ja sogar den Kurosawa-Mode.
Modus, ja.
Du kannst das Ding einstellen und es ist ein sehr schönes monochromes Schwarz-Weiß. Die Kämpfe sind extrem an Kurosawa-Filme angelehnt. Jetzt ist Hennes mal komplett weg. Ich sehe ihn nur noch als weißen Dötz. Da ist er wieder.
Jetzt bin ich wieder da. Mein iPad hat mir gesagt, dass ich nur noch 10% habe, aber egal.
Ja, es ist wirklich extrem an die Filme auch angelehnt, an die Bildsprache. Ronin, also quasi wildernde, herrenlose Samurai mit Strohhüten, das ist 1:1 übernommen aus Kurosawa-Filmen. Die Kämpfe sind fantastisch, episch, anmutig. Ich habe mir heute Morgen noch beim Kaffee angeguckt, wie ein japanischer Kendo-Experte, ich gucke auf YouTube sehr gerne, wie Schwertkampfexperten beurteilen, wie realistisch Schwertkampfszenen sind. Sowas liebe ich, oder Bogenschießszenen oder Kampfszenen generell. Und der hat halt gesagt, dass dieser Kendo-Experte, dieser 80 Jahre alt, hat gesagt, ja, das ist alles sehr gut. Manchmal bei manchen Schwerthaltungen ist ein bisschen viel Energie. Also er wird wuchtig draufgehauen, ohne Grund, es fehlt Eleganz. Aber es macht Spaß. Der Witz an der Sache ist, dass du Gegner immer herausfordern kannst, dann bist du ein ehrenhafter Samurai. Taste nach oben, dann forderst du so eine Gruppe von 18 Leuten heraus. Kommt heran, ihr Halunken! Und dann kannst du sie nacheinander mit so Skills töten oder auch nicht. Da kommen da scheißen dann nämlich manchmal schon so 20 Orks an, Rüstung bis unter die Augenbrauen, 5 Schilder, 7 Spieße, da kannst du mal gucken, wo du bleibst.
Ja.
Oder du bist der schmierlappige Assassine, verstehst du? Der im Dunkeln aus dem Schilf hochhopst und die dann wirklich würdelos durch den Sack, Unterhose über den Schädel, Kehle durchschneiden und da Wenn du das zu häufig machst, dann kriegst du immer so Flashbacks, wo dein Onkel dir sagt, wo du 14 warst, kämpfe mit Ehre, Lolleck. Denn ansonsten ist ein Pillemann sein für alle Zeit. Ja, nun. Weißt du, und jedes Mal, wenn ich dann so ein Lager weggemeuchelt habe, denke ich mir, ich hätte sie herausfordern sollen. Ich hätte sie trotz tausend.
Und an das, was erinnert dich das, Gary, an natürlich an Kung Fu?
Ja, klar. Absolut, also das ist ja. Auch, ja. Das also ich fand Ghost of Tsushima auch gut. Ich hatte irgendwie nicht so richtig Lust auf dieses Open World. Das hat mich jetzt so ein bisschen. Und ganz ehrlich, bei mir halt brummt Last of Us 2 sowas von nach, dass ich so ein bisschen momentan die Lust verloren hat an allen
anderen Videospielen. Nee, eben nicht. Das ist quasi.
Aber bei mir.
Du musst manchmal, nimmst so einen Auftrag an von irgendeinem dubiosen Flötenspieler, der dir einen vom Pferd erzählt, und dann setzt du dich aufs Pferd. Du wirst ja geleitet nicht durch ein HUD-System, sondern durch Wind. Du kannst ab und zu aufs Pad streichen, der Wind weht in die Richtung reite bitte auch. Dann habe ich manchmal Strecken, die ich reiten muss, durch die Pampa von 2,8 Kilometern. Dass sie da nicht direkt sagen, suchen sie nur ein Bepanthen für ihre Innenschenkel. Weißt du, das ist alles. Also stundenlang. Zwischendurch triffst du Hans und Franz und meuchelst die. Hans und Franz! Nichts mit Schnellreise. Also ich reise da. Momentan kriege ich mich damit so 5 Ronin rum, die wirklich im hinterletzten Dorf stehen, einen Schwertkampf mit mir haben wollen. Wenn ich da hinreite, bin ich schon fertig mit der Welt.
Im Vergleich zu Red Dead Redemption, kann man das vergleichen?
Ja, man muss das Pferd jetzt nicht wie in Red Dead
Redemption. Von innen.
Füttern, das Moloch sauber machen, die Füße sauber. Red Dead Redemption war natürlich toll, ging mir ein bisschen auf den Senkel durch diesen Überaktionismus, den er permanent vorlegt. Ich bin permanent irgendwo reingekommen, habe aus Versehen einen angeschossen und dann krach mit dem ganzen Dorf. Ich konnte mich nach 2 Stunden nirgendwo mehr blicken lassen. Spielsystem war nicht ganz klar. Überall, du sagst, es war Spasti wieder. Weißt du, überall, wo so. Boah, und bei.
Oh, geil.
Also, ich habe einen guten Ruf weg als Jin, der Sohn des Moguls von Oppegarden Iffelsheim. Und das ist tatsächlich. Ich sage ein Metzelspiel, aber auch zwischendurch mal Haiku schreiben. Ne? Also
ja,
nicht Haiku,
Haiku schreiben.
Da schreibst du halt so dreizeilige Gedichte, die auch gar nicht mal so gut sind zwischendurch. Oder gehst mal in so eine heiße Quelle und kommst runter. Das ist schon schön gemacht. So. Das ist stellvertretend für mich selber. Mache ich das dann. Setze ich mal so eine Spielfigur mal eine Stunde in eine heiße Quelle und sage die Gedichte auf. Und ansonsten macht schon Laune. Also du musst ein bisschen ganz daran sammeln, es gibt kein Limit. Offensichtlich weiß ich nicht, wie das Pferd das noch hebt. Wenn du 800 Einheiten Bambus dabei hast, 70 mal Stahl, 4000 mal Eisen, aber das geht. Man kann da looten bis an die Füße platzen, da packt sich keiner.
Stellst du dir denn eine Uhr, wenn du sowas spielst, dass du sagst, du spielst jetzt 2 Stunden und machst mal Pause, oder spielst du so lange, bis dir die Netzhaut brennt?
Ich trage jetzt mittlerweile eine Blaufilterbrille dabei.
Sehr gut.
Damit der Melatonin, das ist ganz wichtig für Spieler, wenn man sporadisch oder auch wenn man häufig und gerade wenn man lange spielt, durch das Blaulicht der Monitore wird halt die Melatoninabgabe gebremst, eigentlich komplett ausgebremst. Man schläft schlechter ein. Eine Gelbfilterbrille, man braucht eine Stunde, sich dran zu gewöhnen, nimmt die vielen Blauelemente raus, was schade ist bei dem Spiel, aber man schläft besser.
Kannst du nicht das umgehen, indem du über den Beamer spielst?
Ja, gerade der 4K-Beamer knechtet richtig rein. Und da kann ich aber die Lauttöne rausnehmen.
Ja, okay.
Das mache ich über die Brille. Das kannst du auf dem iPad, auf dem iPhone, am Rechner auch.
Das ist ja auch, guck mal, das ist ja durch Corona sitzen wir natürlich auch, wie jetzt auch im Moment natürlich sehr viel vor Monitoren und vor Handys. Das macht schon was mit uns. Also ich hatte auch, als ich am Beginn des Lockdowns, als ich mein erstes E-Book gelesen habe, habe ich das ohne meine Lesebrille gemacht, sondern nur mit meiner normalen Gleitsicht. Und ich hatte echt Schlagseite zwischendurch. Ich hatte mir so einen Aussetzer hier und Schlagseite, bis meine Frau sagte, Schatz, du solltest vielleicht echt die Lesebrille aufsetzen.
Also ja, das solltest du, oder? Auch, spezielle Medikamente. Ich würde sie Ibuprofen nennen.
Du solltest was mit Humor machen. Sehr schön. So, ihr Lieben, wir bedanken uns bei euch, bevor Gary jetzt abschließend noch was über Last of Us 2 sagen möchte. Wir bedanken uns bei allen, die uns teilen, die uns mögen, die uns Kommentare hinterlassen, die uns auch zum Beispiel in den Podcast-Foren bewerten, bepunkten und so weiter. Und Kommentare immer wieder gerne gesehen. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Nächstes Mal ist schon der 79. ne, Gary?
Mhm. Ja, absolut, absolut.
Wir gehen knallhart auf die 80 zu. Und wir verabschieden uns jetzt bei allen, die nicht gespoilert werden möchten, was Last of Us 2 angeht.
Weil das ist tatsächlich, also, es ist schwierig.
Bis bald.
Es ist
also schwierig. Schaltet jetzt bitte ab, weil jetzt beginnt Gary mit seinem
Spoiler-Review
auf Last of Us 2.
Ja, nicht nur ich denke, dass Thorsten auch was dazu zu sagen hat.
Gut, also bis dahin alles Gute, und wer Last of Us 2 durchgespielt hat oder sich das Spoiler lassen will, nun viel Spaß!
Spoiler Alert!
Last of Us, ich glaube, es gibt kein Videospiel oder keine Form von Kunst, die mich so sehr berührt hat wie dieses Spiel. Das hat kein Buch geschafft vorher, das hat kein Film geschafft, das kann kein Film schaffen, muss ich leider sagen, das kann kein Film schaffen. Das ist Videospielkunst der Meisterklasse. Es werden Gefühle erzeugt, mit denen viele nicht klarkommen. Viele fühlen sich durch das Spiel verraten. Also sie haben mit irgendwas gerechnet, was nicht erfüllt wird, was viele Leute extrem wütend macht. Aber das ist, wie man im Englischen sagen würde, by design. Also du ab der Mitte des Spieles. Am Anfang, also es ist ja ein Spoiler-Dings, ein Spoiler-Review. Also mittlerweile,
darfst du spoilern, du musst.
Genau, mittlerweile ist ja raus, dass die Figur, die Vaterfigur aus dem ersten Teil, Joel Miller, wird ziemlich schnell am Anfang des zweiten Teils getötet. Und ziemlich brutal auch. Es ist eine extrem brutale Szene. Das war schon für viele Leute ein No-Go. Ich habe
damals gesehen hat, wie Negan sich erstmals die ganze Gruppe auch vornimmt in Walking Dead, für die Leute gibt's.
Genau. Und aber es hat, wir erfahren, da ist eine Figur, die hat offensichtlich Brass, aber in welchem Zusammenhang steht sie? Und der ganze zweite Teil, der fußt halt praktisch auf die richtige Entscheidung, warte mal, ich habe es mir extra notiert, weil
Gary, sorry, ich unterbreche dich ungern, aber du musst bitte Brass erklären, weil ich denke, dass viele Leute nicht wissen, was Brass ist.
Ja, Ärger. Also die ich meine, du tötest ja einen Menschen nicht einfach so. Du hast, da ist offensichtlich ein alter Zwist, ein alter Konflikt, der so auf diese Art ausgelöst werden müsste. Diese Figur,
ich finde es geil, dass du Brass dann mit Zwist erklärst. Das
ja. Also es hat was
am
damit
Holzen.
Zu tun,
die Olle
dass...
Am Holzen hochtausend.
Es hat was damit zu tun, dass im ersten Teil falsche Entscheidungen getroffen wurden, aber aus den richtigen Gründen. Joel Miller hat im ersten Teil direkt am Anfang, ja, es ist doch so, hat direkt am Anfang seine Tochter verloren, auch auf grausame Art und Weise, und nicht mal durch Zombies, sondern durch Menschen, hat dann praktisch das komplette Vertrauen an Menschen verloren. Und wir lernen ihn dann als Zyniker kennen und einer, der sich überhaupt nicht binden will und so. Und der muss dann Ware von A nach B schaffen im ersten Teil jetzt. Und diese Ware ist ein junges Mädchen. Und im Laufe der Handlung stellt sich raus, dass dieses Mädchen praktisch sprichwörtlich das Elixier ist. Also in der Heldenreise, es ist eine klassische Heldenreise, in einer klassischen Dreiaktstruktur. Und dieses Mädchen hat halt auch... Die beiden kommen natürlich zusammen, es wird eine Vater-Tochter-Geschichte, und am Ende tötet Joel Miller alle, weil sie kommen an dieses Hospital, und es soll ein Gegenmittel erzeugt werden, aber der Knackpunkt ist, dadurch muss Ellie, das Mädchen, die 14-Jährige, die er jetzt von Küste zu Küste geschafft hat, muss getötet werden. Und da zieht er die Grenze und sagt, nein, das wird nicht passieren, und tötet praktisch alle.
Und bringt in diesem Krankenhaus.
tötet alle und auch auf dem Weg dahin. Also das, der ist ja nicht zimperlich. Ne? Das ist so. Und was ich damals nicht so begriffen habe, weil ich ja selber Vater bin, war das für mich, diese Reaktion war für mich absolut nachvollziehbar, weil ich bin selber Vater, ich würde auch alles tun, um meinen Sohn zu beschützen. Was aber das Problem war, ist, was ich gar nicht gesehen habe, ist, dass Ellie im Grunde eine eigene Heldenreise hatte, nämlich sie ist gebissen worden und war damals mit ihrer besten Freundin und wie wir im Add-on, es gab für das Spiel gab es ein Add-on, lernen, ihre erste große Liebe. Die sind beide von Zombies angegriffen worden, beide sind gebissen worden. Ihre Freundin musste sterben und sie ist aber nicht gestorben. Und diese Tatsache, dass sie überleben konnte, um das irgendeinen Sinn zu ergeben, hat sie sich damit abgefunden, praktisch zu sagen, okay, wenn es darum geht, dass ich dann sterben muss, um viele Millionen Menschen zu helfen, dann ist das so. Und um diese Heldenreise hat sie Joel im ersten Teil betrogen, weil sie war sediert, sie sollte operiert werden und er hat alle umgebracht in dem Krankenhaus und hat sie dann rausgesteppt und hat hinterher gesagt, ach ja, da gibt's auch noch andere, die sind immun, das war jetzt nicht nötig, dass du umgebracht werden musst. Also es war jetzt nicht der genaue Wortlaut. So, und mit dieser, und sie hat schon am Ende vom ersten Teil, war das schon irgendwie so, dass du das Gefühl hast, sie glaubt ihm nicht hundertprozentig. Und diese Sache, die spielt jetzt im zweiten Teil tatsächlich eine ganz große Rolle. Denn Joel wird getötet. Wir ahnen, dass das irgendwas mit dem ersten Teil zu tun haben muss. Und dann ab der Mitte des Spieles, Joel wird getötet. Ellie macht sich mit ihrer Freundin auf den Weg nach Seattle, was wunderschön ist. Also das Spiel ist ein absolut wunderschönes Spiel. Und ab der Mitte, es passiert dann was. Weil sie sucht jetzt natürlich die Person, die Joel getötet hat, auf Grau. Und sie musste dabei zusehen. Wirklich eine grausame Szene. Und ab der Mitte spielst du dann praktisch eine andere Figur. Und zwar spielst du die Figur, die Joel getötet hat. Du lernst sie kennen, noch Jahre vorher, wo praktisch, wo sie die Tochter ist von einem Mann.
Du spielst nicht die Figur, die Joel getötet hat. Du spielst das Kind einer Figur, die Joel getötet hat.
Ja, okay, am Anfang. Aber hinterher wird es ja dann die Figur, die Joel getötet hat.
Ja.
Ne? Ja. Das ist, es ist Gary, sehr komplex.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Mein, ich habe keinen Saft mehr. Super interessant. Ich gucke mir das dann an, wenn du das hochgeladen hast. Ich verabschiede mich jetzt mal an dieser Stelle. Also ich bin wahrscheinlich gleich irgendwann mal weg. Also falls ich weg sein sollte,
okay, dann weiß ich Bescheid. Ich versuche mich auch echt kurz zu halten.
Ganz ruhig, nur denk dran, Schluss, ne?
Also das, genau. Das Interessante war dann halt also, dass du von den Machern der Spiele praktisch gezwungen wirst, plötzlich diese Figur zu spielen, die eigentlich der Antagonist ist. Und du dich wirklich so innerlich so wehrst dagegen und sagst, was soll der Scheiß denn jetzt? Ah, naja, ist bestimmt auch nur kurz. Aber von wegen, das geht wirklich die ganze zweite Hälfte. Und du kriegst halt mit, dass du immer mehr erfährst, die Hintergründe erfährst, Und du praktisch merkst, dass diese, wir treffen diese Figur dann wieder, das ist eine durchtrainierte junge Frau und der Grund, warum sie durchtrainiert ist, ist, weil sie sich all die Jahre, ich habe ganz vergessen zu erzählen, natürlich, diese junge Frau ist die Tochter des Chirurgen gewesen, die getötet wurde von Joel. Und das war die Schuld, die Joel gemacht hat. Und das ist die Schuld, für die er bezahlen musste. Also das Ganze schraubt sich in so eine Gewaltschleife rein. Und wir lernen dann diese Figur kennen. Und das finde ich erzählerisch, finde ich das super interessant. Dass wir praktisch so die ganze Zeit, wo wir gedacht haben, das ist die Antagonistin, die müssen wir jetzt spielen. Und wir lernen plötzlich ihre menschliche Seite kennen. Und wir lernen die warum sie gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und wir merken auch, beziehungsweise erfahren auch, dass ihr eigentlich diese Rache, auf die sie sich jahrelang vorbereitet hat, dass das absolut nichts gebracht hat. Es hat ihr überhaupt nichts gebracht. Ganz im Gegenteil. Sie hat praktisch, es ist wirklich wie Moby Dick mit dem weißen Wal. Sie hat, Joel Miller war ihr weißer Wal. Und nachdem sie den getötet hat, hat es nichts gebracht. Ganz im Gegenteil. Und
deswegen sind die Leute sauer oder was?
Naja, weil Joel Miller gestorben ist und weil man dann gezwungen wird, diese Figur zu spielen. Das ist der Hauptgrund. Und dann gibt's noch einen dritten Grund.
Ja, ich verstehe, du erzählst jetzt, was da passiert, aber was ist denn das Problem? Was ist das Problem, dass die Leute wegen diesem Twist jetzt sauer sind?
Ja,
oder?
Genau.
Ja, weil sie eine klassische Schwarz-Weiß-Situation haben wollen. Was du hast, ist aber, dass das die Problematik von Gewalt von allen Seiten beleuchtet wird und dass es keinerlei Katharsis gibt. Die Leute sterben halt. Und jeder, der jemanden tötet, hat potenziell erstmal einen guten Grund, den anderen umzubringen.
Ja.
Und das befriedigt keinen.
Ja.
Tatsächlich hinterlässt das Traumata und buchstäblich Narben. Und das ist, aus dem Spiel gehst du raus und dann gehst du erstmal duschen und dann machst du den Kaffee und machst ein bisschen Barry White an. Weil das schwierig ist. Schwierig. Ja. Ne, dass die Leute sich darüber aufregen, dass Ellie lesbisch ist oder sonst was und die Protagonisten Frauen, das sind klassische erste Welt-Spacko-Probleme, die keinen zu interessieren haben. Ich hätte es gespielt, auch wenn es ein sprechendes Albino-Känguru gewesen wäre. Das soll jetzt kein Vergleich sein, sondern eine lächerliche Kritik an irgendwas. Dann soll es halt Duke Nukem spielen. Da kann ich Ihnen auch nicht bei helfen.
Ja,
und genau. Ich fand das Spiel auch furios und fordernd. Bin jetzt natürlich ein bisschen abgebrühter, muss ich sagen. Fand es trotzdem cinematografisch und von der Story her fantastisch. Und es ist Computerspiel untypisch, wie sie es gemacht
haben. Genau, absolut. Ja.
Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den Gary jetzt auch hinaus will, dass man gefordert ist und dass man sich
ich kann mir damals, als ich das erste Mal Pulp Fiction gesehen habe, da habe ich so gedacht, hey, das geht, das kann man machen, handlungstechnisch. Und genau mit solchen Sachen werden da auch gespielt. Also du Sachen überschneiden sich und werden dann aber doch getrennt. Zum Beispiel musst du als Abby, die Antagonistin, du wirst dann irgendwann gezwungen, gegen Ellie, also die Protagonistin, zu kämpfen. Und du denkst, was soll der Scheiß denn? Du willst nicht. Und ich habe auch mich mindestens dreimal töten lassen, weil das ist die Konsequenz, wenn du nichts tust. Es kommt zu einem Clash und wenn du nichts tust, wirst du trotzdem getötet, weil das Spiel das so will. Verstehst du?
Und es hört irgendwann auf, dass du die Option hast, du kommst in einen Gewaltstrudel, in einen Rachestrudel hinein, der dir nicht mehr die Möglichkeit gibt, Gnade zu zeigen oder zu sagen, jetzt müssen wir alle mal runterkommen oder so, sondern es mündet irgendwann im letzten Drittel immer in Gewalt. Es gibt keine andere Option mehr. Das macht das Spiel so anstrengend für den Kopf und für die Seele, aber es ist natürlich folgerig.
Ja.
Fühlt ihr euch durch diese Art bevormundet als Spieler? Kann es das sein,
dass
die Leute dann bekommen
haben? Nee, so funktioniert die Welt wahrscheinlich. Deswegen genieße ich gerade so Ghost of Tsushima. Ich reite manchmal an kriegerischen Gruppen einfach vorbei und winke. Das ist, so weißt du, das hat diese kathartische Wirkung. Und lass auch mal Leute einfach stehen. Und beschäftigen wir jetzt.
Letztendlich
das ist eine Wahl, die du nicht hast.
Ja. Bei Last of Us 2. Letztendlich geht es bei Last of Us, um mal so ein bisschen philosophisch zu werden, geht es darum, um sich selber zu... Weil der Grund, warum Ellie in diese Gewaltschleife überhaupt eingeht, ist nicht, weil Joel getötet wurde, sondern weil sie es nicht geschafft hat, sich mit ihrem Ziehvater zu versöhnen. Sie ist sauer, weil er ihr damals praktisch die Heldenreise, sie war sprichwörtlich das Elixier. Und diesen Moment hat er ihr geraubt. Und deswegen gab es zwischen diesen beiden einen Twist. Und der wurde nicht aufgelöst. Und das war der Grund, warum sie in diese Gewaltschleife reingegangen ist. So. Ja. Und dann gibt's am Ende gibt's einen Moment, wo sie dann endlich diese Figur, nochmal trifft und töten könnte. Und sie tut es dann nicht. Und das war dann der dritte Punkt, warum sich viele Spieler genervt waren oder enttäuscht waren, weil sie Ellie nicht die Rache geben, die sie verdient hätte. Und da hat sich dann Hennes verabschiedet. Aber das ist, aber ich finde, dass das völlig in Ordnung war. Und es ist halt einfach, es geht halt darum, sich zu verzeihen und vor allen Dingen sich selber zu verzeihen. Und ich finde, das war ein ganz, ganz großer Moment als Videospiel. Also das hat mich absolut geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ein zauberhaftes Schlusswort. Mich auch.
Ja, Finde ich auch. Ja. Also ich könnte da Stunden noch drüber reden und werde ich bestimmt auch noch machen an anderer Stelle. Aber das war jetzt bis hierhin.
Die Essenz deiner Gedanken.
Genau.
Hat uns alle erreicht.
Okay, das ist schön. Okay, in dem Sinne, gut, dass Hennes jetzt nicht da ist, deswegen kann ich diesmal viel entspannter sagen. Alles Gute, auch beruflich. Bis dann. Tschüss.
Sträter, Bender, Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch
das
Video
gemacht
haben. Man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren.
Die Abspanner, kann man?
Da unten, da. Oh,
da,
genau, da? Auf deinem Gesicht. Da,
auf meinem Gesicht,
dann, ja,
hast
genau.
Du das dahin?
Ja, genau.
Sieht man mich dann überhaupt noch?
Ja.
Schön. Also falls ihr uns nicht schon sowieso schon abonniert habt, dann...
Man sollte das machen, dann ist man immer
kann man
voll dabei.
Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.